Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlichen Dank für die wiederholte, du musst sagen, wie häufig schon, Einladung in die Provinz. Und ich musste auch ein bisschen jetzt an meinem Image feilen, weil ich bin überhaupt kein Großstadtmensch. Ich wäre auch nicht von Genf nach Berlin zurückgezogen nach 32 Jahren Genf, wenn ich nicht dahin zurückentführt worden bin. Natürlich von derselben Frau, die mich ursprünglich auch mal von Berlin nach Genf entführt hat vor 35 Jahren. So ist es halt im Leben. Ich wäre lieber hier in eure Kante südliches Hessen oder so gegangen. Aber Mensch macht halt Kompromisse. Und ich bin viel häufiger in, du hast den Begriff gewählt, Provinzstädten, auch noch viel kleineren als Bad Kreuznach. Berlin eigentlich selten. Ich habe zufällig diese Woche zweimal Auftritte in Berlin gehabt. Aber das ist eher selten. Das Zweite, ich bin besonders froh, hier in diesem Saal zu sein. Und das ist ein Teil der Erklärung, warum ich hier so gerne hinkomme. Ich kann mich gut erinnern, dass Sigi Pick und andere, als er noch in seiner früheren Funktion war, als Ausländerpfarrer, hier zumindest zwei grandiose Veranstaltungen gemacht hat mit Geflüchteten aus Afghanistan. Da fand das auf der Bühne statt, ein tolles Programm. Ich durfte ein paar Minuten auch was Politisches sagen. Da wurden Menschen, die versehrt waren von dem Krieg, hier auch dann eingeflogen und gepflegt von Ärzten. Es war ein tolles Programm. Das erinnere ich sehr gerne auch an diesem Raum. Und warum wir eben hier hin und her geschoben haben, ich möchte natürlich, dass diese Fahne im Podcast gesehen wird. Weil diese Fahne, ich stelle mich dann noch weiter nach rechts, diese Fahne und 5.999 weitere Exemplare habe ich höchstpersönlich aus der Schweiz nach Deutschland geschmuggelt. Da das inzwischen verjährt ist, kann ich das erzählen. Der Auftrag kam aus Bonn von der Friedenskooperative. Das ist jetzt sicher 25 Jahre her. Und sie fanden eine relativ preiswerte Druckerei in Italien. Und diesen großen Karton mit den 6.000 von Italien in die Schweiz zu schmuggeln, das hat jemand anders übernommen. Aber von Genf nach Bonn habe ich gemacht. Und es war ein Risiko. Damals gab es noch harte Zollkontrollen an der Grenze in Basel, gibt es heute nicht mehr. Aber ich habe es geschafft. Ich kann mich noch erinnern, ich kam im Intercity an, nicht ICE, und musste eigentlich weiter nach Köln zu meiner Mutter. Und die Freunde der Friedenskooperative standen draußen, das war noch ein ICE, wo man die Fenster aufmachen konnte, goldene Zeiten. Und ich habe die Kiste eben mal am Bahnhof Bonn rausgegeben. Das ist eines der Exemplare. So, wir haben ja diesen Abend vereinbart, der Sigi und ich, schon ziemlich lange, bevor der neu selbst erkorene Friedensfürst Donald T. seinen grandiosen 20-Punkte-Plan vorgelegt hat. Aber Sigi hat reaktionsschnell, wie er ist, dann doch noch in die Ankündigung zumindest die Frage gepackt, ob dieser grandiose Friedensplan in Anführungszeichen denn nun die seit über 80 Jahren erhoffte Lösung, gerechte Lösung, vor allem auch für die Palästinenserinnen bringt. Bevor ich versuche, diese Frage zu beantworten und auch erstmal zu beantworten, warum es denn jetzt ausgerechnet unter Trump zumindest zu diesem, ja, brüchigen, muss man leider schon wieder sagen, Waffenstillstand kommt, ist es mir schon ein Anliegen, auch hier gerade in dem Kontext der ja sehr problematischen deutschen Debatte zu dem Konflikt, doch mal dran zu erinnern. Ganz nur in Stichworten. Weil das gerne vergessen wird, bewusst verschwiegen wird, was die Fakten sind. Die UNO hat am 30. November 1947 in der Generalversammlung den sogenannten Teilungsplan beschlossen, der vorsah, dass auf dem Territorium zwischen Mittelmeer und Jordanfluss, bis dato britisches Mandatsgebiet, ein Staat Israel entsteht mit etwa 54% des Territoriums und ein palästinensisch-arabischer Staat mit 46%. Dieser Beschluss, auch wenn er zunächst nur von der Generalversammlung getroffen wurde, ist bis heute ohne Einschränkung völkerrechtlich gültig. Das muss mal klar gesagt werden. Zumal er dann in zahllosen völkerrechtlich verbindlichen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates in den Folgejahren immer wieder bekräftigt wurde. Also lasst euch nicht einreden, er sei ungültig. Und wenn ich das höre aus Teilen der jüdisch-israelischen Community, das benutze ich jetzt mal als Sammelbegriff, sowohl für jüdische Menschen in Israel, aber auch hier in Deutschland, die sagen mir dann, ja, es gibt überhaupt keine völkerrechtliche Grundlage für einen palästinensischen Staat. Und ich sage, wie kommt ihr dazu? Und dann kommen immer zwei Begründungen. Ja, die Palästinenserinnen hätten ja damals diesem UNO-Teilungsplan nicht zugestimmt. Dann sage ich, wie sollten sie? Sie sind nie gefragt worden. Israel habe zugestimmt. Dann sage ich, völliger Blödsinn. Israel existierte überhaupt nicht, als dieser Plan im November 1947 beschlossen wurde. Israel hat den Staat erst ausgerufen am 14. Mai 1948. Da kommt als zweites Argument, aber die arabischen Staaten in der Generalversammlung haben alle dagegen gestimmt. Dazu sagen ich, das ist zwar richtig, es waren damals nur 3 der heute 21 arabischen Staaten schon Mitglied in der Generalversammlung, aber dass die dagegen gestimmt haben, macht doch nicht den Beschluss ungültig. Ich habe ja nun diese UNO 35 Jahre lang als Korrespondent für Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen beobachtet, sowohl in Genf wie in New York und an vielen anderen Orten. Ich würde mal sagen, 97-98% aller Beschlüsse, die in der UNO gefasst wurden in den letzten 80 Jahren, sei es im Sicherheitsrat, in der Generalversammlung oder in anderen Teilen dieses Systems, waren keine 100% Konsensbeschlüsse. Es gab immer Mehrheit und Minderheit. Und wenn man einen Beschluss nur deswegen nicht für tragfähig hält, weil er nicht im Konsens angenommen wurde, weil einige dagegen gestimmt haben, dann könnte man, wie gesagt, 97-98% aller UNO-Beschlüsse der letzten 80 Jahre aus dem Fenster werfen. Und ich sage dann ganz klar, also entweder oder. Entweder ist dieser Beschluss die völkerrechtliche Grundlage sowohl für den Staat Israel wie für einen Staat Palästina oder für niemanden. Dann gibt es auch keine völkerrechtliche Grundlage für den Staat Israel. Ein bisschen schwanger geht nicht. So, dann haben wir erlebt, dass in den Folgemonaten etwa 730.000 Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben worden sind, zunächst von den jüdischen Milizen und dann nach Staatsgründung im Mai 1948 von den regulären israelischen Streitkräften. Es sind etwa 500 palästinensische Dörfer, größere, kleinere Ansiedlungen, dem Boden platt gemacht worden. Das ist das, was die Nakba meint. Und wir haben infolge dieser Vertreibung heute etwa 5,3 Millionen Menschen auf der Welt, die rechtlich den Status palästinensische Flüchtlinge haben. Auch darüber wird sich ja oft empört und da wird gesagt, wieso sind die Palästinenser eigentlich die einzigen Menschen, die privilegiert sind, wo die Flucht, der Flüchtlingsstatus vererbt werden kann auf Kinder, Großkinder, Enkelkinder? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Weil die palästinensische Flüchtlingspopulation die einzige ist bis heute auf der Welt, die eben noch nicht den Heimatstaat hat, wohin sie zurückkehren könnte. Und dafür gibt es eben handfeste Gründe, weil Israel das bis heute nicht zugelassen hat und nach allen Äußerungen, die wir kennen, nicht nur aus Regierungskreisen, da kommen wir gleich nochmal zur inneren Stimmung in Israel, sondern auch von den allermeisten Oppositionsparteien, das eher abgelehnt wird oder zumindest nicht mehr aktiv unterstützt wird, dass die Palästinenserinnen auch noch einen eigenen Staat bekommen sollen. Wir haben dann, auch das ist wichtig zu erinnern, 2 wesentliche Resolutionen des Sicherheitsrates gehabt. Nach dem 67er Krieg, der ja damit endete, dass die israelischen Streitkräfte 78% dieses Territoriums unter ihre Kontrolle brachten, hat der Sicherheitsrat einstimmig, diesmal wirklich einstimmig, mit 15-0 Stimmen, also auch mit der Ja-Stimme der USA, dieses als völkerrechtswidrige Besatzung verurteilt und Israel aufgefordert, seine Besatzungstruppen abzuziehen, was nicht geschehen ist. Nach dem 76er Krieg, hat der Sicherheitsrat ebenfalls mit 15-0 Stimmen, mit Ja-Stimme der USA, diese Resolution wiederholt. Das sind die beiden Resolutionen 242 und 338. Und der Internationale Gerichtshof der UNO, oftmals verwechselt mit dem Strafgerichtshof, das ist was anderes. Der Internationale Gerichtshof ist von Anfang an Teil des UNO-Systems und zuständig für zwischenstaatliche Streitereien. Da können wir nicht als Individuen hingehen und klagen. Der Gerichtshof, der hat ja letztes Jahr am 19. Juli in einer bemerkenswert klaren juristischen Studie nochmal ausdrücklich festgehalten. All diese Beschlüsse sind nach wie vor völkerrechtlich bindend. Es findet eine illegale Besatzung statt. Israel hat seine Verpflichtungen als Besatzungsmacht nicht erfüllt. Das ist ja so ein bisschen widersprüchlich. Eigentlich ist Besatzung etwas Verbotenes und wenn sie stattfindet, ist sie völkerrechtswidrig. Aber wenn sie denn passiert, dann hat die Besatzungsmacht die Verpflichtung, die Bevölkerung in den besetzten Gebieten zu ernähren, medizinisch und mit allem anderen Überlebensnotwendigen zu versorgen, was die Besatzungsmacht Israel über die letzten 80 Jahre oder 60, 58 Jahre, wenn wir ab 67 zählen, weitgehend nicht gemacht hat, sondern das haben unter anderem wir gemacht mit deutschen Steuerzahlern, weil die EU nun tatsächlich in diesem Bereich, also finanzielle Unterstützung im humanitären Bereich, aber auch für die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah, zumindest bislang sehr viel Geld gegeben hat. Die Europäer haben sich immer politisch gedrückt mit der feigen, bequemen Entschuldigung. Sie hätten ja keinen politischen Einfluss, das könnten nur die USA. Und deswegen hat die EU niemals eine ernsthafte Initiative ergriffen für eine gerechte Friedensregelung, aber finanziell hat sie sehr viel getan und das bezahlt, was eigentlich die israelische Regierung hätte bezahlen müssen. Dann kommen wir zum ersten Aufstand, zur ersten Intifada 80er Jahre. Das war eine fast gewaltfreie, nicht völlig, aber da haben vor allem junge Männer auf der Westbank Steine geschmissen auf palästinensische Besatzungssoldaten und Polizisten. Das hat immerhin so viel internationalen Druck erzeugt, dass die USA, die damalige Sowjetunion und die UNO eine gemeinsame Konferenz veranstaltet haben in Madrid, bei der dann sowohl Israel wie auch Vertreter der palästinensischen Befreiungsorganisationen, vertreten damals durch Yasser Arafat, teilnahmen. Und dann begann zunächst hochgeheim der Prozess, vermittelt von der norwegischen Regierung, der zum Oslo-Abkommen vom September 1993 führte. Das war eine Zeit der großen Hoffnungen, da muss man noch mal dran erinnern. Nach den Umfragen, die es damals gab, sowohl unter der jüdisch-israelischen Bevölkerung in Israel wie auch unter den Palästinensern, die ja dort auch, oder den arabischen israelischen Bürgern, 20% der Bevölkerung sind, gab es mindestens 3/4 Zustimmung zu diesem Oslo-Abkommen, bei aller Kritik im Einzelnen, die ich auch kenne und gerne auf Bedarf nachher nochmal erläutere. Und es gab wirklich die große Hoffnung, dass damit dieser Konflikt doch einem halbwegs gerechten Ergebnis zugeführt worden ist. Und dann kommt Benjamin Netanyahu ins Spiel. Ich bin absolut dagegen, Einzelpersonen zu dämonisieren. Aber wenn Einzelpersonen eine so gravierende Rolle spielen in einem Konflikt und das jetzt seit fast 40 Jahren, wie Benjamin Netanyahu das getan hat und weiterhin tut, dann ist es höchste Zeit, diese Rolle mal in aller Deutlichkeit zu beschreiben, weil er ist ja ein genialer Spieler. Also wenn wir heute Abend nicht über Krieg, Vertreibung, Völkermord reden würden, sondern wenn wir hier irgendein Strategiespiel spielen würden, dann würden wir ihn alle bewundern. Er ist ein genialer Stratege, ein genialer Taktiker. Er hat über Jahrzehnte die Welt belogen. Er war damals Chef der Oppositionspartei, der Likud-Partei, in deren Statut bis heute unverändert drinsteht, es wird niemals einen palästinensischen Staat geben. Und nach dem Oslo-Abkommen, was ja auf israelischer Seite vom Premierminister Yitzhak Rabin unterschrieben wurde, der übrigens in den Jahren der Nakba eine sehr schlechte Rolle gespielt hat, muss man auch mal sagen. Aber Menschen können sich ändern. Hat Netanyahu geredet auf großen Gegendemonstrationen seiner Likud-Partei gegen das Oslo-Abkommen. Und es gab eine Kundgebung mit ihm als Hauptredner. Da hing neben der Bühne ein überlebensgroßes Foto von Yitzhak Rabin in SS-Uniform am Galgen hängend. So ist die Stimmung gemacht worden, die dann im November 1995 zur Ermordung von Rabin führte, nach bisheriger offizieller Version angeblich durch einen Einzeltäter. Und als er dann zum ersten Mal Premierminister wurde, ist das ja inzwischen zum vierten Mal, hat er alles dran gesetzt, Oslo kaputt zu machen. Also die Verpflichtungen, die die israelische Regierung eingegangen war, nicht umzusetzen, verzögert umzusetzen und zugleich die illegale Besiedlung der Westbank dramatisch hochzufahren. Das hat völlig absehbar und auch vorausgesagt unter den Palästinenserinnen natürlich zu großer Frustration, zu großer Enttäuschung geführt und damit zur zweiten Intifada. Die zweite Intifada beginnt etwa 2000 und die war nun schon gewalttätiger. Da sind nämlich wesentlich vom Gazastreifen auch Raketen abgeschossen worden gegen zivile Ziele. Das war dann die Hamas, die dort verantwortlich war. Dazu eine Sache. Es gibt ja bei der UNO bis heute keine Einigung darüber, was legitimer Widerstand ist, auch gewalttätiger, und was Terrorismus ist. Es gibt keine Terrorismusdefinition. Deswegen benutze ich diesen Begriff grundsätzlich auch nicht. Auch nicht mit Blick auf die Hamas. Man kann sagen, militante islamistische Organisation, Gewaltorganisation oder wie auch immer. Die drei großen westlichen Nachrichtenagenturen außerhalb Deutschlands, das ist die französische Agence France-Presse, die britische Reuters und die US-amerikanische AP, benutzen übrigens auch den Begriff Terrorismus nicht mit Blick auf die Hamas, sondern benutzen so eine Formulierung, wie ich sie eben zitiert habe. Und der Streit in der UNO-Generalversammlung ist, wer denn als Täter von terroristischen Akten dann in die Definition einer UNO-Konvention aufgenommen werden müsste. Und sollen das nur Gruppen oder Einzeltäter sein? Oder gibt es auch sowas wie Staatsterrorismus? 30, 40 Staaten in der Generalversammlung sagen, ja, es gibt und gab auch Staatsterrorismus. Die Südafrikaner erinnern sich daran, als Nelson Mandela und seine Freunde von der afrikanischen Nationalbewegung, der Befreiungsbewegung, im Exil saßen, hier in Amsterdam, in London, in Sambia, sind sie durch Briefbomben des Apartheid-Regimes umgebracht worden. Das war eine Form von Staatsterrorismus. Und der zweite Streitpunkt ist eben, ob gewalttätiger Widerstand gegen völkerrechtswidrige Besatzung legitim ist oder Terrorismus. Auch da gibt es keine Einigung, aber das bezieht sich natürlich in allererster Linie oder zeitweise sogar ausschließlich auf diese Situation. Meine Antwort ist, solange sich, ich bin ein Pazifist und selber grundsätzlich gewaltfrei, aber meine Antwort ist, wenn sich die Gewalt gegen Akteure der Besatzung richtet, also Soldaten oder Polizisten, dann ist das wohl legitim, aber Gewalt gegen Zivilisten nicht. Das wäre meine Unterscheidung. Das Zweite, was man zu Hamas sagen muss und was man in Deutschland bis vor einem anderthalb Jahren nicht wusste oder nicht vorgab zu wissen, aber aus vor allem jüdisch-israelischen Zeitungen wie dem Haaretz oder auch aus dem tollen Internetjournalismusprojekt Plus 972 Magazin, das sind jüdisch-israelische und palästinensische Journalistenkolleginnen, alles erfahren kann, ist erstens die Frage, wie ist die Hamas denn entstanden? Wer hat sie so stark gemacht? Wer hat sie finanziert? Die Hamas ist ein gemeinsames Kind der ägyptischen Muslimbrüderschaft und des israelischen Geheimdienstes Mossad. Und Netanyahu wäre sehr früh beteiligt an dieser Gründung, weil sein klares Kalkül war, mit der PLO von Arafat, die ist bereit, uns anzuerkennen. Mit denen wurde ein Abkommen über eine Zwei-Staaten-Lösung in Oslo getroffen. Wenn wir aber die Zwei-Staaten-Lösung nicht wollen, dann brauchen wir Instrument, um die Fatah, die PLO, zu spalten und deswegen die Gründung und Förderung der Hamas. Er hat das ganz klar auch in Kabinettssitzungen gesagt, das ist schriftlich niedergelegt, ein Nachfolger, zwischenzeitlicher als Premierminister, Ehud Barak hat das auch bezeugt, also es ist überhaupt keine Frage, es sind Tatsachen. Das Geld, mit dem die Hamas finanziert wurde, oder vielleicht sogar bis heute finanziert wird, aber jedenfalls in den letzten 40 Jahren. Ja, wo kam das her? Nicht aus dem bösen Iran oder aus Syrien, das kam aus Katar. In Geldkoffern, die physisch über israelisches Territorium in den Gazastreifen gelangt sind. Mit Wissen und Duldung durch Netanyahu. Das ist seine Rolle. Und er hat dann vor allem im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends mit Erfolg abgelenkt von diesem Problem, indem er die Gefahr der iranischen Atombombe überall beschworen hat und hat es damit zeitweise geschafft, die internationale Aufmerksamkeit von diesem Konflikt wegzubringen, das von der Tagesordnung zu bringen. So viel vielleicht mal zu seinen Verantwortungen für den Konflikt, auch schon vor dem 7. Oktober 2003. Zwei Wochen nach dem 2023. Zwei Wochen nach dem Verbrechen der Hamas vom 7. Oktober 2023. Und wie gesagt, nach meiner unmaßgeblichen Analyse ist das keine legitime Widerstandsaktion gewesen, auch wenn die Hamas das selber so dasteht und möglicherweise der eine oder andere im Saal das anders sieht. Da müssen wir es nachher diskutieren. Aber ich glaube, es ist entscheidender die Frage, was ist passiert? Warum ist es passiert? Wer hat wen möglicherweise in die Falle gelockt am 7. Oktober 2023? Und was sind die Konsequenzen? Zwei Wochen nach diesem Vorgang hat der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres eine Rede gehalten vor der Generalversammlung und hat die Taten der Hamas eindeutig schärfstens verurteilt. Hat dann aber zugefügt, das ist nicht im luftleeren Raum passiert, so wörtlich. Das hat einen Kontext, eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte zumindest seit 67, seit Beginn der illegalen Besatzung. Dafür ist Guterres ungeheuer verprügelt worden, auch von deutschen Politikern und von Politikerinnen. Ihm ist unterstellt worden, er würde damit die Taten der Hamas gerechtfertigen, was er nicht getan hat. Er hat sogar im Anschluss nochmal ausdrücklich gesagt, auch dieser Kontext rechtfertigt nicht diese Verbrechen. Aber trotzdem. Wer hat wen in die Falle gelockt? Ich bin bis heute unentschieden. Es gibt zwei Optionen. Die eine Option ist, Netanyahu hat das geschehen lassen. Dafür gibt es sehr, sehr viele Indizien. Indizien sind noch keine Beweise. Und ich hoffe, dass die israelische Zivilgesellschaft und die israelische Justiz eines Tages das aufklären wird und die ganzen Fragen, die auch viele jüdische Israelis haben, beantworten werden. Es gibt ganz viele Indizien dafür, dass die politische Führung, die militärische Führung, die Geheimdienste in Israel lange vor dem 7. Oktober wussten, was hier geplant und vorbereitet wird. Sie wussten vielleicht nicht das genaue Datum, sie wussten es nicht in allen Einzelheiten. Ein ganz starkes Indiz ist, dass die Hamas schon seit Dezember 21, also fast zwei Jahre vorher, in einem gebauten Dorf im Südwesten des Gazastreifens all das geübt hat, was dann am 7. Oktober gemacht wurde. Also wie man Kameras ausschaltet, wie man Mauer überwindet und so weiter. Und das soll der israelische Geheimdienst, der doch angeblich jeden Tunnel und jedes tatsächliche oder angebliche Waffenversteck der Hamas genau wusste, auch wenn es unter einem Krankenhaus war und deswegen das Krankenhaus zerbombt wurde. Das soll der israelische Geheimdienst nicht gewusst haben. Also wie gesagt, Indizien, schwerwiegende, und ich hoffe, es wird aufgeklärt. Und dann wäre es eine Falle gewesen, um den Vorwand zu haben, dann diesen entsetzlichen Krieg zu führen, den Netanyahu dann seit November, Dezember 23 führt. Umgekehrt hat die Hamas Netanyahu in die Falle gelockt, um genau eine solche Reaktion zu provozieren, wie wir sie jetzt erlebt haben, um damit auch Israel, die israelische Regierung international ins Unrecht zu setzen, ist auch nicht völlig auszuschließen. Ein Ergebnis ist klar, ob das beabsichtigt war oder nicht. Wir hatten ja seit Trump 1, also die Jahre 16 bis 20, die Bemühungen bereits von Trump, anstelle einer gerechten Zwei-Staaten-Lösung seinen eigenen großartigen Friedensplan vorzulegen, was er 1992 gemacht hat. Und die Strategie, die er gefahren ist, mit Unterstützung seines Schwiegersohnes Jared Kushner, war, die Arabische Liga zu spalten. Die Arabische Liga sind 22 Staaten, die ja noch 2003 ein gemeinsames Friedensangebot an Israel gemacht haben und gesagt haben, wir sind bereit zur völligen Normalisierung unserer Beziehungen zu Israel, politisch, diplomatisch, Tourismus, sicherheitspolitisch, unter der Bedingung, dass Israel endlich den palästinensischen Staat zulässt. Und es ist wichtig zu wissen, auch Iran, der böse, böse Iran, der ja nicht arabisches Land ist, hat diese Initiative, sie heißt die Saudische Initiative, weil Saudi-Arabien damals den Vorsitzenden der Arabischen Liga hat, hat das unterschrieben. Und die Organisation der Islamischen Staaten dieser Welt, das sind 51 an der Zahl, dazu gehören Indonesien, Malaysia, hat das unterschrieben. Die israelische Regierung hat das schnöde vom Tisch gewischt. In Washington gab es auch keine Unterstützung und die EU hat auch nichts getan, um auf diesen Friedensvorschlag einzugehen. Aber seitdem die Strategie die Arabische Liga zu spalten. Und das ist Trump gelungen, indem man 4 arabische Staaten dazu bekommen hat, mit Israel die sogenannten Abrahamsabkommen zu schließen. Das sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Sudan und Marokko. Und der große Coup wäre natürlich, auch Saudi-Arabien dazu zu gewinnen, weil Saudi-Arabien nach vielen Gesichtspunkten, vielleicht neben Ägypten, das gewichtigste arabische Land in der Region ist. Und seit April 2023 mehrten sich die Anzeichen in Riad, in Jerusalem und in Washington, dass ein Abkommen mit Saudi-Arabien kurz bevorsteht. Und ich schließe nicht aus, dass die Hamas genau das verhindern wollte. Und wenn das ihr Kalkül war, ist dieses Kalkül aufgegangen. Das saudische Regime wird unter den jetzt passierten Entwicklungen auf lange Zeit ein solches Abkommen nicht abschließen und andere arabische Staaten auch nicht. Was ist die Bilanz dieses Krieges? Sie ist fürchterlich, das brauche ich nicht zu erzählen. Sie alle kennen die Nachrichten, vor allem für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Noch nie zuvor, zumindest nicht seit 1945, weiter will ich nicht zurückgehen, ist ein Volk, das ja keine Fluchtmöglichkeiten hatte aus dem Gazastreifen, auf so grausame Art und Weise in weiten Teilen massakriert worden. Anders kann man es nicht nennen. Wir reden von mindestens 60.000 Toten. Die Zahl der verkrüppelten, Verwundeten ist bis heute nicht genau eruiert, aber die Schätzungen jetzt nicht der Hamas-Gesundheitsbehörde, sondern etwa des renommierten britischen Gesundheitsmagazins The Lancet geht in mehrere Hunderttausend. Von den Traumatisierungen, vor allem der kleinen Kinder, ganz zu schweigen. Über 90% der medizinischen Infrastruktur, also Krankenhäuser und anderes, sind zerstört worden. Und Ähnliches gilt auch knapp 90% aller Bildungseinrichtungen, von der Kita über die Grundschule bis zur Universität. Auf der israelischen Seite ist es im Grunde auch ein Desaster. Wenn das erklärte Ziel von Netanyahu war, die Hamas zu vernichten, das ist trotz der massiven militärischen Überlegenheit, die Israel hat, bis heute nicht gelungen. Man hat sie sehr stark militärisch geschwächt. Das war aber schon der Stand der Dinge im März 2024. Also das, was jetzt Waffenstillstand geworden ist und vager Vorschlag für eine weitere Entwicklung zu einem Frieden, das hätten wir auch schon im März 2024 haben können. Und damals gab es nur, in Anführungszeichen, etwa 12.000. tote Palästinenserinnen. Und wir hätten es auch noch mal haben können, früher im Januar dieses Jahres, als es ja einen Waffenstillstand gab, den Netanyahu dann ausdrücklich gebrochen hat. Die Hamas ist nicht zu vernichten. Alle, die so ein bisschen Ahnung haben über solche Gruppierungen, haben das immer schon gesagt. Man kann sie weitgehend militärisch schwächen. Man kann verhindern, dass sie eine Bedrohung im militärischen Sinne bleibt, wenn sie es jemals wirklich war, kann man auch darüber streiten. Aber man kann sie doch nicht als Organisation vernichten. Auch der ägyptischen Diktatur von Mubarak und seinem Nachfolger Sisi ist es bis heute nicht gelungen, die Muslimbrüder zu vernichten, was ja auch das erklärte Ziel war nach Beginn des arabischen Frühlings im Januar, März 2011. Meine Befürchtung ist sogar, jetzt greife ich ein bisschen vor, durch das, was da passiert ist, durch die Traumatisierung vieler Überlebender, gerade Jugendlicher, werden wir Nachfolgegenerationen bekommen. Ob die dann Hamas heißen oder wie auch immer. Diejenigen, die jetzt die Täter waren am 7. Oktober, das waren ja nach allem, was wir wissen, ausschließlich Männer, die waren Jugendliche im Jahre 2014. Das war der letzte größere Gaza-Krieg, der auch mit über 1700 getöteten palästinensischen Zivilisten endete. Oder 2008, das war der davor. Ich hoffe, ich bleibe mit dieser Befürchtung im Unrecht. Und Sie sagen alle, was hat der Zumach uns damals im Oktober 25 für düstere Szenarien erzählt. Aber man muss ganz klar sehen, wenn man die Frage überkriegt, ich kriege ja immer wieder, ich habe letzte Woche eine Veranstaltung gemacht hier in Oberursel, hier bei Frankfurt zu dem Thema, ähnlich wie heute. Und dann stand jemand empört auf und sagte, aber die Hamas ist doch da und die Palästinenser unterstützen sie alle und so weiter, was ja alles nicht stimmt, wie wir wissen. Aber wir müssen uns doch immer über die Dynamik klar werden. Ich habe vor 10 Jahren schon gesagt, es wird eine dritte Intifada geben, wie immer sie im Einzelnen aussieht. Aber wer jemals im Gazastreifen gewesen ist und nicht jetzt, sondern vor 5, vor 10 oder vor 15 Jahren und sich die Situation angeguckt hat, wusste, was sich da zusammenbraut, notgedrungen. Es gibt keinen Flecken der Erde, der so dicht bevölkert ist und dann mit den ganzen unzureichenden Versorgungssituationen. Und die Besatzung ist eben nicht aufgegeben worden mit dem Rückzug der israelischen Soldaten unter Sharon. Das wird uns ja auch oft erzählt. Die Besatzung ist abgelöst worden durch eine Belagerung und Einschnürung, die noch undurchlässiger war als die ursprüngliche Belagerung. Das heißt, Menschen aus dem Gazastreifen, die meinetwegen vorher eine Arbeit hatten in Israel, konnten seitdem auch nicht mehr raus. Zu Luft, zu Land und zu Wasser eine totale Abschnürung. Die UNO hat schon vor 15 Jahren einen Bericht über die Lage im Gazastreifen gemacht. Das ist die schlimmste Situationsbeschreibung, die es überhaupt gab. Nun, das war vor dem Syrienkrieg, aber immerhin. Also es war absehbar, was hier passieren würde. Und wie gesagt, kann nur hoffen, dass sich das nicht wiederholt. Warum legt Trump jetzt diesen Plan vor? Ich denke, das Wesentliche ist gewesen, ein außen- und innenpolitisches Kalkül von Trump, was das Fass, der ja, muss man noch mal daran erinnern, schon in seinem ersten Wahlkampf 2016 erklärt hat, die USA sollten sich aus den Konflikten und Händeln dieser Welt zurückziehen. Er hat ja seinen Vorgänger Obama und andere immer kritisiert, dass sie sich überall auch einmischen, engagieren, teures amerikanisches Steuergeld ausgeben, Kriege führen. Das hat er alles anders machen wollen. Aber das Fass zum Überlaufen hat der israelische Angriff auf Hamas-Leute in Katar gegeben. Katar ist nun mal der engste Verbündete, zumindest militärische Verbündete, neben Israel für die USA in der Region. In Katar ist die größte US-amerikanische Militärbasis. Und es war auch Trump und seinen Leuten klar, Jared Kushner, der ja nicht blöd ist, man kann ihn kritisieren, dass das dazu führen könnte, dass Katar möglicherweise aus dem Abrahamsabkommen aussteigt und so weiter. Also das war der Punkt, wo Trump die Notbremse gezogen hat. Das zweite war die Türkei. Er hat die Türkei dazu bekommen, ebenfalls Katar, der Hamas zu sagen, wenn ihr jetzt nicht einem Waffenstillstand zustimmt, dann könnt ihr euch in Katar und in der Türkei nicht mehr aufhalten. Also diese beiden Staaten, die nun sehr enge Beziehungen zur Hamas hatten oder haben, sind von Trump einmal unter Druck gesetzt worden, aber auch ja, gekauft worden. Also Trump hat ein seit Jahren hängendes Rüstungsgeschäft freigegeben, unter dem die Türkei Erdogan jetzt die lange schon gewünschten F-35 Kampfflugzeuge bekommt und so weiter und so weiter. Also das ist, glaube ich, die wesentliche außenpolitische Motivationslage. Es gibt dazu eine innenpolitische. Es gibt unter den Republikanern jetzt weniger der MAGA-Bewegung, also der Make America Great-Bewegung, der Basisbewegung von Trump, aber auch da, sondern mehr unter den etablierten Republikanern im Kongress ein zunehmendes Grummeln darüber, dass sich die USA nach wie vor auch mit viel Geld und so hier engagieren. Ähnliches gilt auch mit Blick übrigens auf die US-Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland. Und auch unter diesem Druck hat Trump jetzt gehandelt. Was bringt dieser Plan? Was bringt dieser Plan? Also, als ich davon gehört habe, dass es jetzt endlich zu einem Waffenstillstand kommt, war ich sehr erfreut und erleichtert. Ich denke, das geht allen so. Ich war sehr froh, dass 25 von der Hamas festgehaltene lebende Geiseln nun endlich zu ihren Familien zurückkehren konnten. Ich war aber genauso froh, dass 1970 Palästinenser und Palästinenserinnen, die seit dem 7. Oktober 23 illegal, ohne Anklage, ohne Anwälte, ohne rechtsstaatliches Verfahren von israelischen Sicherheitskräften inhaftiert und im Gefängnis verbracht haben, zum Teil gefoltert wurden, dass diese Menschen auch freigekommen sind. Das waren auch Geiseln, das muss man ganz klar mal sagen. Ich rede jetzt nicht von den 300, die verurteilt waren zu lebenslangen Haftstrafen. Das waren wohl alles Hamas-Mitglieder, nach allem, was wir wissen, vielleicht nicht alle. Nein, ich rede von den 1970 Zivilisten und Zivilistinnen, die darüber hinaus illegal inhaftiert waren. Auch darüber bin ich sehr froh. Aber ich habe unabhängig der Frage, ob dieser Waffenstillstand jetzt hält, und Sie alle haben die Nachrichten der letzten 72 Stunden gehört, es gab angeblich wieder einen Beschuss durch die Hamas auf einen israelischen Soldat. Ich sage angeblich. Warum sage ich angeblich? Weil schon in den 2-3 Jahren vor dem 7. Oktober 23 war es so, dass die Hamas längst nicht mehr den Gazastreifen voll kontrollierte. Sondern es gab andere Gruppen, islamistische Gruppen verschiedener Couleur, Dschihad-Gruppen. Es gab Gruppen des sogenannten Islamischen Staates, die dort agierten, zum Teil eben auch Waffen hatten, auch Raketen verschossen haben, die gar nicht mehr unter der Kontrolle der Hamas war. Deswegen, wir hören die offizielle Version, Hamas-Kämpfer hätten einen israelischen Soldaten erschossen, aber wir haben dafür keine seriösen Beweise und könnten da auch nur spekulieren. Jedenfalls in Reaktion darauf haben die israelischen Streitkräfte die Bombardements wieder aufgenommen. Jetzt im Moment herrscht wieder Waffenruhe. Aber ich habe am Wochenende mit Helga Baumgarten zusammen eine Veranstaltung gemacht. Die sagt ja vielleicht einigen was, eine deutschstämmige Professorin, die seit über 35 Jahren in Ost-Jerusalem lebt, die Situation sehr gut kennt und die erzählt hat, was mir auch nicht bekannt war aus den Nachrichten, dass sich die israelischen Streitkräfte mitnichten auf die Linien zurückgezogen haben, die eigentlich in dem Waffenstillstandsvertrag vereinbart sind, dass auch noch Teile von Gaza-Stadt nach wie vor entgegen dieser Waffenstillstandsabsprache von israelischen Truppen besetzt seien. Und eine ganze Reihe anderer Details, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht alle erzählen will. Also nehmen wir mal an, der Waffenstillstand hält trotzdem. Und Netanyahu, der ja auch ein innenpolitisches Motiv hat, diesen Krieg weiterzuführen, weil solange dieser Krieg läuft, werden seine Ruhen die Verfahren gegen ihn. Netanyahu treibt es nicht noch weiter, obwohl, wie ihr alle mitgekriegt habt, in seinem Kabinett mindestens zwei Minister darauf drängen, diesen Krieg bis zum totalen Sieg, wörtliches Zitat, zu führen, bis zur vollständigen Vernichtung der Hamas, die es wie gesagt nicht geben kann. Die Knesset, das israelische Parlament, hat vorgestern Nacht beschlossen, die Annexion der Westbank, die ja auch betrieben wird, nicht nur von Mitgliedern des Kabinetts, sondern auch de facto von Siedlern, die immer gewalttätiger gegen Palästinenserinnen und Palästinenser vorgehen, unter Duldung oder zum Teil Beteiligung auch der israelischen Streitkräfte dort. Also das ist das Worst-Case-Szenario, dass das jetzt so weitergeht und dann natürlich auch im Gaza keine dauerhafte Waffenruhe stattfinden wird. Aber nehmen wir mal an, die Waffenruhe hält. Wie geht das weiter? Darüber ist der Trump-Plan ja nun mehr als vage. Die erste Frage ist ja, wer finanziert den Wiederaufbau? Da hatte ja auch Trump schon vor dem 7. Oktober 23 große Pläne, dass die Saudis das alles finanzieren. Pustekuchen, kann man vergessen, jetzt erst recht nicht. Dann kam im Januar sein großartiger Plan, den Gazastreifen zur Riviera des Nahen Ostens zu machen. Ich habe den Plan mal gesehen. Das war ja nicht irgendwie so eine Schnapsidee, die ich mal abends in der Kneipe auf einem Bierdeckel skizziere. Das war ein 60 Seiten dickes, detailliertes Dokument mit Fotos und Zeichnungen, wie das mal aussieht, mit konkreten Benennungen von Unternehmen, die das finanzieren, mit in Aussicht gestellten Gewinnraten und, und. Es war ein kompletter Blueprint dafür, tatsächlich sowas zu errichten. Das ist jetzt im Moment angeblich vom Tisch, obwohl ich sagen muss, der Vorschlag im 20-Punkte-Plan, dass nämlich zwar formal ein palästinensischer Technokraten-Expertenrat die Verwaltung übernimmt, wobei noch die Frage ist, zu der ich gleich noch mal komme, wie weit die palästinensische Autonomiebehörde aus Ramallah daran beteiligt ist, dass aber oberhalb dieses Expertenrates ein internationaler Friedensrat sitzt, unter Vorsitz von Trump und unter Beteiligung eines Mannes, der eigentlich seit 2003 lebenslang im Gefängnis sitzen müsste. Ich rede von Tony Blair, der zusammen mit George Bush verantwortlich war für den völkerrechtswidrigen Irakkrieg von 2003, den im Ergebnis über eine Million Iraker und Irakerinnen zum Opfer gefallen sind. Nicht unmittelbar in den Kriegswochen, sondern auch in den Folgen, dank der Zerstörung der überlebenswichtigen Infrastruktur, dank der dramatisch gestiegenen Krebsraten, verursacht durch die uranangereicherte Munition und so weiter. Und wenn mehr Gerechtigkeit und auch Strafgerechtigkeit in dieser Welt herrschen würde und der internationale Strafgerichtshof die Unabhängigkeit und die Handlungsfreiheit hätte, die er eigentlich haben müsste, dann säßen George Bush und Tony Blair heute verurteilt durch diesen Strafgerichtshof wegen Völkermord, wegen Verbrechen gegen die Menschheit im Gefängnis. Tony Blair soll neben Donald Trump eine führende Rolle in diesem Expertenrat spielen. Also allein das macht mich mehr als skeptisch. Die Frage, es steht drin, die Idee, die palästinensische Autonomiebehörde, nachdem sie reformiert ist, soll dann den Gazastreifen übernehmen. Zu dieser Formulierung, nachdem sie reformiert ist, muss man, glaube ich, auch noch mal was Erläuternderes sagen. Es wird dann hier oft ja auch gesagt, abwertend, die seien alle korrupt. Angefangen von Massoud Abbas, also dem Nachfolger von Yasser Arafat als Präsident und Chef der Autonomiebehörde. Ja, es gibt dort auch Korruption. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war oft da. Ich kenne ihn. Ich habe auch Arafat persönlich gekannt. Aber liebe Leute, wir reden doch über eine Situation einer nun seit fast 60 Jahren andauernden völkerrechtswidrigen Besatzungssituation. Und wir reden von einem Konflikt, der eine totale Asymmetrie hat, wo die israelische Seite in jeder Beziehung haushoch überlegen ist. Politisch, wirtschaftlich, logistisch, militärisch, was die internationale Unterstützung betrifft. Und wo dank dieses Konstrukts aus dem Oslo-Abkommen mit den unterschiedlichen Regionen, den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten klar war, und das haben damals Kritiker wie Edward Said auch deutlich vorausgesehen, dass sich die palästinensischen Sicherheitskräfte und auch die Autonomiebehörde mehr oder weniger zu einem Hilfs-Sheriff der israelischen Besatzungskräfte entwickeln werden. Und genau das ist zunehmend geschehen, weil sie ja keine eigenen Handlungsspielräume haben. Nicht? Politisch nicht, logistisch nicht, finanziell nicht. Nur alles abhängig ist davon, was die israelische Seite erlaubt, beziehungsweise von internationaler finanzieller Unterstützung. Dass unter solchen Rahmenbedingungen auch Korruption passiert, überrascht mich überhaupt nicht. Ja? Von daher sage ich, ja, es gibt die Korruption, aber das wird hier immer mit einer Arroganz festgestellt, einer Überheblichkeit. Und wenn dann auch so Sätze gesagt werden, die beiden Seiten müssten endlich mal wieder an einen Verhandlungstisch, das sind so beliebte Sätze aus der deutschen Politik. Ja, ich bin immer dafür, dass verhandelt wird, immer besser als schießen. Aber angesichts der eben beschriebenen Asymmetrie ist das doch verlogen zu sagen, die beiden sollen das jetzt miteinander aushandeln. Und obwohl in dem Plan von Trump immerhin drinsteht, nach einer Reform, wie immer die dann vollendet wird, wer immer dann beurteilt, ob sie sich jetzt ausreichend reformiert hat, die Autonomiebehörde, soll sie auch die Verantwortung über den Gazastreifen übernehmen. Das steht so drin, aber Netanyahu hat bereits klar gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Ne? Also hier auch ein Doppelspiel, auf der einen Seite gegenüber Trump, grundsätzliche Zustimmung zu diesem Plan, Riesenbegeisterung, die inszenierte Schau da im Knesset, in der Knesset nach Trumps Rede und dann dieser Schaugipfel, dieser Obszöne in Sharm el-Sheikh. Aber zu wichtigen Details sagt er dann eben nein, der Netanyahu. Das ist ein Spiel, was er immer wieder mit Erfolg gespielt hat. Und dann die mittel- und langfristige Frage. Nehmen wir mal an, das läuft alles. Nehmen wir mal an, wer auch immer finanziert den Wiederaufbau. Nehmen wir mal an, die Autonomiebehörde reformiert sich ausreichend, sodass sie tatsächlich, obwohl Netanyahu dagegen ist, die Gesamtverantwortung für die Westbank und den Gazastreifen bekommt. Was dann? Darüber steht im Plan nichts. Es steht ganz vage, ich glaube unter Punkt 19, sowas von palästinensischer Selbstbestimmung in der Ferne. Aber eben nichts Konkretes. Nichts Konkretes. Und es steht vor allem nichts drin, was denn notwendig wäre, damit es dazu kommt. Und darüber will ich jetzt reden. Also allen wird im Saal klar sein, dass wir mit jedem Jahr seit 67 und auch seit 93, seit Oslo, weiter weggerückt sind von einer Zwei-Staaten-Lösung. Einfach weil the facts on the ground, wie die Amerikaner sagen, immer mehr zu Ungunsten einer solchen Zwei-Staaten-Lösung verändert wurden. Heute haben wir über 800.000 illegale Siedler und Siedlerinnen auf der Westbank. Als Oslo vereinbart wurde, waren es, glaube ich, 120.000. Ne? Will sagen, die Zwei-Staaten-Lösung ist zwar nach wie vor das Modell, was international die meiste Unterstützung hat, zumindest sagen 185 der 193 UNO-Staaten, ja, das wollen wir. Was sie dafür tun, wie viel sie dafür tun, ist immer eine andere Frage. Aber offiziell ist es nach wie vor von der Beschlusslage her der UNO, der arabischen Staaten, auch der EU, auch angeblich der deutschen Bundesregierung, das Modell. Und deswegen habe ich lange gesagt, man muss daran festhalten, weil es ist dann auch das Modell, mit dem man dann den notwendigen Druck vielleicht auf die israelische Seite ausüben kann. Aber inzwischen sehe ich das nicht mehr so. Und wenn jetzt wieder seit dem 7. Oktober bei uns, angefangen von der ehemaligen Außenministerin Baerbock, aber jetzt auch Wadefuhl und andere, Lippenbekenntnisse zur Zwei-Staaten-Lösung abgeben in Sonntagsreden, ohne auch nur einen Satz dazu zu sagen, was denn passieren müsste, damit eine solche Zwei-Staaten-Lösung tatsächlich möglich werden kann. Also ganz konkret, wer Zwei-Staaten-Lösung sagt und das ehrlich meint, muss bitte schön auch mal die Frage beantworten, was passiert mit, ja, ich würde sagen, mindestens der Hälfte der 800.000 illegalen jüdischen Siedler auf der Westbank. Die können da nicht bleiben. Da muss eine Lösung gefunden werden. Dann muss in Israel für die Ersatzwohnraum geschaffen werden. Israelische Expertinnen und Experten sagen mir, das wäre immer noch möglich, diese Größenordnung. Zweitens, wenn es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt, muss sicher auf längere Zeit an der Grenze dieser beiden Staaten eine robuste internationale Sicherheitstruppe stehen. Mit einem Mandat des UNO-Sicherheitsrates, also eine robuste Blauhelmtruppe, wahrscheinlich unter Anführung einer amerikanischen Kontingente, um auch die Sicherheitsbedürfnisse der israelischen Seite zu befriedigen. Es muss drittens geklärt werden, wie dann dieser künftige palästinensische Staat auch so zusammenhängend sein kann, dass er wirtschaftlich, logistisch, von der Energieversorgung und so weiter, von der Wasserversorgung her überlebensfähig ist. Dann muss geklärt werden, wie verbindet man den Gazastreifen und die Westbank und Ostjerusalem. Wie schafft man einen Hafen am Mittelmeer für den palästinensischen Staat, für den Warenverkehr und natürlich die Verbindungen von der Westbank dahin und. Also ganz viele Fragen, die nun überhaupt niemand anspricht. Und deswegen habe ich so meine Zweifel bei ganz vielen, wenn sie das Zwei-Staaten-Modell in den Mund nehmen. Wir haben das hier nicht zu entscheiden, ich schon mal gar nicht. Aber ich will trotzdem noch mal erinnern, In der Frühphase des Konfliktes, späte 50er, 60er frühe, gab es ja auf beiden Seiten Menschen, waren wohl alles Männer damals, die damals schon gesagt haben, also zwei Staaten auf diesem engen Territorium zwischen Jordanfluss und Mittelmeer, mit all den begrenzten Ressourcen, Wasserressourcen, landwirtschaftliche Nutzfläche, keinerlei eigene Energiestoffe, jedenfalls keine fossilen. Okay, Sonne ist da, Wind auch ein bisschen. Das wäre doch eigentlich viel sinnvoller, hier einen gemeinsamen Staat zu errichten. Auf der palästinensischen Seite war ja damals in dem Exekutivkomitee der PLO der berühmteste Orientalist des letzten Jahrhunderts Mitglied. Das war Edward Said, der dann Professor an der Uni, Columbia Uni in New York war. Und ich hatte das große Privileg, den Edward noch live kennenzulernen in New York. Und der Edward hat immer gesagt, Palestine free from the river to the sea. Von ihm stammt der Spruch, für den man im Moment auf deutschen Straßen von der Polizei verhaftet wird. Palestine free from the river to the sea hieß für Edward Said nicht, dass das ganze Territorium ausschließlich für die Palästinenser und Palästinenserinnen ist. Nein, er hat gesagt, alle Menschen, die dort leben, sollen gleichberechtigt in einem säkularen Staat, ganz wichtig, nicht in einem jüdischen, nicht in einem islamischen, das weiß ich, in einem säkularen Staat, mit gleichen Bürgerrechten leben. Jeder und jede kann natürlich ihre jeweilige Religion frei ausüben. Freier Zugang zu den heiligen Städten der Christinnen, Musliminnen und Jüdinnen in Jerusalem etc. Das meinte ursprünglich Palestine free from the river to the sea. Ich halte es nach wie vor für die beste Lösung. Und es gab damals auch auf jüdisch-israelischer Seite vor allem Labour-Politiker, die das genauso sehen. Leider hat sich diese Idee nicht durchgesetzt. Und auf der palästinensischen Seite nehme ich die Diskussion so wahr, vor Ort oder auch hier in der Diaspora, dass man jetzt so lange, so viele Jahrzehnte auf den eigenen Staat, der 1947 versprochen wurde, gehofft hat, dass man ihn wahrscheinlich erst mal braucht für 2-3 Jahrzehnte, um dann zur Erkenntnis zu kommen, gemeinsam mit Menschen in Israel, dass es doch im Grunde keine gute Lösung ist. Und dann kämen so Zwischenschritte wie binationale Föderation vielleicht in Frage und irgendwann wirklich ein gemeinsamer Staat, so wie Edward Said ihn Ende der 50er Jahre beschrieben hat. Also Sie sehen, ich spekuliere und träume im Moment ein bisschen. Letzter Punkt dazu, was sind denn die Chancen und die Stimmung für eine friedliche Lösung in Israel unter der jüdischen Bevölkerung. Wir haben vor dem 7. Oktober ja eindrucksvolle Demonstrationen erlebt. Da muss man noch mal dran erinnern. Das hat mich erinnert an die Zeit von Oslo. In Zeiten von Oslo gab es ein großes, starkes Friedenscamp unter der jüdischen Bevölkerung. Da haben 400.000 und mehr Menschen für die in Oslo gefundene Zwei-Staaten-Regelung demonstriert. Das wäre so viel proportional auf die Bevölkerung umgerechnet, als wenn hier an einem Tag 8 Millionen Menschen demonstrieren würden. Dieses Friedenscamp ist dann natürlich sehr geschwächt worden, einmal nach der Ermordung von Rabin, aber dann auch wegen der zweiten Intifada. Und es ist Netanyahu gelungen, die Sicherheit zum Kernanliegen zu machen. Das ist übrigens auch, ich komme noch mal eben zu ihm zurück, das zentrale Versprechen gewesen, mit dem Netanyahu alle seine Wahlkämpfe geführt hat. Ich bin der Garant eurer Sicherheit. Und dieses Versprechen ist natürlich durch die Ereignisse vom 7. Oktober 2023 erheblich erschüttert worden. Und das lässt sich auch nicht wiederherstellen, glaube ich. Jedenfalls, das Friedenslager ist erheblich geschwächt worden, 2000. Aber dann haben wir diese eindrucksvollen Demonstrationen erlebt, 20, 21, 22, gegen die Pläne von Netanyahu, den obersten Gerichtshof zu kastrieren. Darum ging es ja. Ne? Das schöne Wort Reform ist natürlich ein Euphemismus. Was ist eigentlich der Zusammenhang dieser Absicht von Netanyahu mit der Palästina-Frage? Das ist hier auch kaum durchgedrungen, auch in den Medien nicht. Und es gibt einen sehr direkten Zusammenhang. Warum will Netanyahu diesen obersten Gerichtshof kaputt machen? weil der Oberste Gerichtshof in den letzten Jahren oft die einzige oder letzte Instanz war, die ab und an mal noch Palästinensern auf der Westbank zu ihrem Recht verholfen hat. Wenn also die jüdischen Siedler weitere Gebiete okkupieren wollten, Olivenbäume zerstören wollten, sogenannte Außensiedlungen errichtet werden sollten und so weiter, und wenn dann dagegen geklagt wurde, gibt es eine Reihe von Fällen, wo der Oberste Gerichtshof das gestoppt hat. Das ist es, was Netanjahu und natürlich die Siedlerbewegung, die im Kabinett ja mit mindestens zwei Ministern vertreten ist, wurmt. Und das ist der eigentliche Grund dafür, warum sie den Obersten Gerichtshof kastrieren wollen. Dagegen gab es, wie gesagt, riesige Demonstrationen, auch wieder in Größenordnung von Hunderttausenden. Das hat uns alle sehr beeindruckt, ne? Wobei die Beobachtung auch schon damals war, die hier demonstrieren für ein gutes und gerechtes Anliegen, interessieren sich nicht oder nur kaum oder nur ganz wenige für das, was wenige Kilometer östlich von Tel Aviv passiert, also für die Besatzungssituation. Dann hatten wir natürlich die Demonstration nach dem 7. Oktober auch sehr groß, den Krieg zu beenden, aber vor allem, damit die Geiseln, möglichst viele von ihnen lebend zurückkommen, ne? Und die zu Recht geäußerte Befürchtung, je länger Netanjahu den Krieg führt, desto weniger Geiseln werden überleben. Das hat sich ja auch gezeigt. Aber ist jetzt zu erwarten, dass es, wenn, nehmen wir mal an, der Krieg geht zu Ende, eine Bereitschaft gibt in der jüdisch-israelischen Bevölkerung zu einer Friedenslösung mit Palästina? Leider nicht. Ich wünschte, ich könnte was Besseres sagen. Ich empfehle einen sehr detaillierten, sehr guten Artikel aus der September-Ausgabe der Zeitung Le Monde Diplomatique, die es ja in der deutschen Fassung als Beilage gibt bei der berühmt-berüchtigten Berliner Tageszeitung und der Taz. Man kann sie aber auch so am Kiosk bekommen, man kann sie auch im Internet, auch einzelne Artikel sich noch runterladen. Kostet vielleicht einen Euro. Ich empfehle das dringend. Konsens gegen Palästina heißt der zweiseitige Artikel. Von einer Publizistin und Meinungsforscherin, Dalia Scheindlin, geschrieben, die alle seriösen Umfragen, die in Israel in den letzten 3 Jahren zu dieser Frage gemacht wurden, sei es von Umfrageinstituten in Tel Aviv, von der Uni in Tel Aviv, vom Peace Institute, aber auch internationale Umfragen, mal ausgewertet hat. Und das Ergebnis ist sehr ernüchternd. Also abseits von der Frage, die Geiseln müssen freikommen, bis 3/4 Befürwortung des Krieges gegen die Hamas. Auch auf die sehr dezidierte Frage, selbst wenn das jetzt bedeutet, dass Menschen verhungern im Gazastreifen, immer noch 2/3, die den Krieg für richtig halten. Die Fragen danach, ob und wie man sich eine Friedenslösung vorstellen kann. 10%, 15% maximal. Gemeinsamer Staat, also das Modell Edward Said, sind die Zustimmungswerte unter dem Gefrierpunkt. Und dann gibt es Umfragen, die gezielt eben auch Mitglieder der politischen Klasse befragen, also Vertreter und führende Vertreterinnen der politischen Parteien. Und da muss man sagen, mit Ausnahme der arabischen Parteien, die ja auch in der Knesset vertreten sind, weil wie gesagt 20% der Bevölkerung sind ja arabischstämmig, knapp 2 Millionen Menschen, gibt es niemanden mehr. Auch die, die sich als Nachfahren der Labour Party verstehen, die sich klar aussprechen für eine vereinbarte Friedenslösung. Das ist im Moment die Stimmung. Gut möglich, dass die sich wieder aufhält, wenn erstmal der heiße Krieg vorbei ist, die letzten toten Geiseln auch zurück sind und so weiter. Aber im Moment sieht das sehr, sehr düster aus. Ich weiß nicht, ob es entsprechende Erhebungen gibt. Unter den Palästinenserinnen und Palästinensern, im Gazastreifen sicher nicht, unter der Westbank, wie die aussehen würden. Aber wie gesagt, Oslo 1993 sah das sehr anders aus. Auch 2003 noch, dann höre ich auf zu reden. 2003 ist die nach meiner Meinung beste Blaupause für eine Zwei-Staaten-Lösung vorgestellt worden. Die Genfer Initiative. Da hat es 2 Jahre völlig geheim gehaltene Verhandlungen gegeben in der Schweiz. Wirklich geheim. Keiner wusste es. Heute weiß ich, es war wenige Kilometer von meinem Wohnort außerhalb von Genf, wo unter Vermittlung und Finanzierung der formidablen Schweizer Außenministerin, die wir damals hatten, Michelin Calmiret, also eine französischsprachige, Friedens- und versöhnungswillige Vertreter oder ehemalige Mitglieder der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah und frühere Regierungsmitglieder, Labour-Leute, 2 Jahre lang miteinander verhandelt haben. Und der Unterschied zu Oslo, das muss ich noch sagen, ist folgender. In Oslo und auch den Nachfolgeverhandlungen in Camp David 2000 hat man den Ansatz gewählt, zunächst mal die Probleme lösen zu wollen, die vermeintlich die einfacheren sind. Und die 3 großen Brocken auf die längere Bank zu schieben. Die 3 großen Brocken sind die endgültigen Grenzen, ist die Frage der Flüchtlinge und der Rückkehr und die Frage von Ost-Jerusalem. Und man dachte, irgendwann können wir dann später diese lösen. Das hat aber nie funktioniert. Bei der Genfer Initiative-Verhandlung hat man einen anderen Einsatz gewählt und hat gesagt, wir bleiben zusammen, bis wir für alle Probleme, inklusive dieser 3 schweren, eine Kompromisslösung gefunden haben. Und das hat man auch. Und ich hatte damals sehr große Hoffnung, dass die EU zum Beispiel sich diese Genfer Initiative, die am 1. Dezember 1993 in Genf in der UNO veröffentlicht wurde, dass die EU sich das zu eigen gemacht hätte, als einen eigenen Plan. Dann sehen wir vielleicht heute etwas anders aus. Es gab damals Zustimmung, große Zustimmung in Israel, auch unter den Palästinensern. Es gab einige, die die Lösung, die gefunden wurde, für die Flüchtlinge missverstanden haben. Das führe ich jetzt nicht mehr aus. Gerne auf Nachfrage nachher, das ist so ein bisschen ähnlich wie das bewusste Missverständnis, was denn BDS, also die Kampagne Boykott, Sanktionen, Disinvestment zur Flüchtlingsfrage tatsächlich sagt. Das wird absichtlich auch immer falsch dargestellt. Aber davon mal abgesehen, gab es große Zustimmung. Das war, glaube ich, die letzte reale Chance bisher für eine Zwei-Staaten-Lösung. Danke für die Geduld, freue mich auf die Diskussion.
Ja, ja. Gut, 1 Stunde. Die Diskussion wird nicht mitgeschnitten. Das heißt, ihr könnt...
Aber meine Antworten könnt ihr gerne mitschneiden.
Geht das? Kann man die Antworten mitschneiden?
Ja. Also das Mikro ist sowieso nur an
deinem... Genau.
Okay, ich hänge mal den Frieden...
Konntet ihr nicht dafür sorgen, dass er diesmal nicht kommt, weil er immer diese hässlichen... immer diese verfänglichen Fragen stellt.
André Borsche hat gesagt, er hat Zeit heute Abend.
Ja, also ich habe sie, aber ich weiß nicht, ob das für alle gilt. Aber gut, das ist insofern fair, es ist ja auch in der Einladung angedeutet. Mit einem Wort verheerend. Verheerend und das seit ganz vielen Jahren. Wir alle wissen, warum. Wir alle wissen, was der historische Grund dafür ist, dass wir eine völlig paranoide Diskussionslage bei uns haben. Ich nehme mal 1, 2 Punkte, wo... einfach zu skizzieren, wo Deutschland geblockt hat. Es gibt ja seit 2000 ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Israel, ein sogenanntes Handelspräferenzabkommen, was einfach heißt, dass Israel Produkte in die EU einführen kann, ohne Zölle oder andere Tarife, so wie Holland nach Frankreich oder Deutschland nach Belgien. Aber in diesem Abkommen gibt es erstens eine ganz klare Verpflichtung beider Seiten auf die Menschenrechtsnormen. Das ist eine politische Verpflichtung. Und zweitens steht klipp und klar drin, keine Produkte aus den besetzten Gebieten dürfen in die EU importiert werden. Dieses tut Israel aber von Anfang an in großem Ausmaß, fälscht die Etiketten, also etwa Apfelsinenkisten, da steht dann draußen auf Israel, tatsächlich sind sie aus der Westbank. Und in den Jahren 2000 bis 2005 hat es in der EU, im Außenministerrat, damals 15 Staaten nur, 3-mal Anträge gegeben von Mitgliedstaaten, die gesagt haben, solange Israel dieses Handelsabkommen verletzt, werden wir es aussetzen, suspendieren. Ein völlig normaler Vorgang im internationalen Handelsrecht. Wenn der Partner Argentinien gewesen wäre, wäre das völlig auch ohne große Debatte ausgesetzt worden, das Abkommen, solange bis Argentinien sich dran hält. Aber es gab Widerspruch, es gab 3 Abstimmungen im Außenministerrat. 14-1 für die Aussetzungsabkommen, 14-1 und beim dritten Mal war es 13-2. Sie können alle raten, wer immer Nein gestimmt hat. Das war Josef Fischer. Und beim dritten Mal war es auch der niederländische Außenminister. Und da ja in der EU bis heute bei solchen außenpolitischen Fragen Konsenszwang gilt, hat jeder eben auch Veto. So, das ist ein kleines Beispiel, wo man an einer relativ harmlosen Stelle ein bisschen Druck hätte ausüben sollen. Jetzt ist genau diese Frage seit Monaten wieder auf der Tagesordnung der EU vor dem Hintergrund der genozidalen Kriegsführung Israels. Und es ist wieder Deutschland mit Herrn Merz an der Spitze, der das verhindert. Das ist nur ein Beispiel dafür. Die Waffenlieferung Deutschlands an die israelische Seite, die Herr Merz ja nicht wirklich beendet hat, da muss man auch immer genau hingucken. Er hat lediglich gesagt, es werden künftig keine neuen Genehmigungen erteilt. Die Waffen, die Israel bekommen hat und auch noch bekommt unter alten Verträgen, ob es die nun jeweils immer braucht für den aktuellen Krieg, aber die sind jedenfalls in der Vergangenheit eingesetzt worden. Es gibt ja eine Organisation in Deutschland, die heißt die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Das sind etwa 150 bei uns lebende deutsche und deutsch-israelische Jüdinnen und Juden. Es gibt sie ähnlich in 11 anderen EU-Ländern, es gibt sie auch in den USA. Und diese jüdische Stimme maßt sich ja nun an, Juden in Deutschland die israelische Regierungspolitik zu kritisieren. Etwas, was der Zentralrat der Juden, also seit Jahrzehnten die offizielle Vertretung der Juden bei uns, nicht tut. Wobei man immer auch wissen muss, der Zentralrat tut zwar so, als spräche er für alle in Deutschland lebenden Juden und Jüdinnen, tatsächlich repräsentiert er gerade mal die Hälfte, nämlich nur diejenigen, die auch in israelitischen oder jüdischen Ortsgemeinden, Kulturgemeinden organisiert sind. Und das sind weniger als 50% der bei uns lebenden Juden und Jüdinnen. Der Zentralrat geriert sich aber immer wieder als Lautsprecher der israelischen Regierungspolitik und wundert sich dann, wenn er wahrgenommen wird, identisch oder gar politisch beschuldigt wird wegen der israelischen Regierungspolitik. Ich teile das auch nicht. Man darf nicht bei uns in Deutschland lebende Juden und Jüdinnen in irgendeiner Weise in Mithaftung nehmen für die Verbrechen der israelischen Regierung. Nur wenn, wie gesagt, die offizielle Vertretung, der Zentralrat, sich so häufig als Lautsprecher oder Verteidiger der israelischen Regierungspolitik geriert, dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass diese Wahrnehmung entsteht. Das ist nicht zu entschuldigen, man muss dem immer widersprechen, aber das hat schon diesen Zusammenhang. So, und die jüdische Stimme hat einen neuen Vorsitzenden, einen britischen Staatsbürger, Wilan Hoban, ein Kulturwissenschaftler. Und der Wilan Hoban hat vor einigen Monaten einen Vortrag gehalten, den man auf YouTube sehen kann. In Hamburg hat er den gehalten. Wo er mal erklärt hat, den Hintergrund. Er ist kein guter Rhetoriker, deswegen empfehle ich, wenn man sich das anguckt, kann man ja neuerdings bei YouTube auf Knopf drücken und dann sieht man sehr schön deutsche Unterzeilen. Er spricht auch Deutsch, aber das kann man dann lesen. Und er sagt in aller Kürze, die Deutschen, zur deutschen Identität gehört, wir waren die Verbrechensweltmeister. Mit dem einzigartigen Verbrechen der Shoah, der Ermordung von über 6 Millionen Juden. Ja, es gibt viele Einzigartigkeiten, darunter vor allem die industriell organisierte Vernichtung. Es gibt vieles, was ähnlich war in früheren Völkermorden, die aber bei uns völlig weggewischt werden. Zum Beispiel der deutsche Völkermord in der damaligen Kolonie Südwestafrika, heute Namibia, an den Hereros, auch in Tansania. Wir waren Verbrechensweltmeister. Singulär wird das nur auf dieses Verbrechen an den europäischen Juden und Jüdinnen projiziert. Und seitdem sind wir Versöhnungsweltmeister. Ich zitiere jetzt Hoban. Und das gehört halt zur deutschen Identität. Und daraus erwächst diese unverbrüchliche Solidarität mit allem, was Israel tut. Der fürchterliche und falsche Begriff der Staatsräson. Und so weiter. Ich empfehle das mal genauer sich anzugucken. Das ist besser als jetzt meine kurze Zusammenfassung. Wilan, W-I-E-L-A-N, Wilan Hoban. H-O-B-A-N. YouTube, wenn man den Namen eingibt, Hamburg, findet man das. Das ist vielleicht 20, 25 Minuten. So, meine Antwort auf die Frage ist immer gewesen, wir haben eine besondere Verantwortung. Und wenn ich jetzt wir sage, meine ich natürlich Deutsche, deren Vorfahren zu der Verbrechensgeneration gehörten. Ich meine nicht Menschen mit sogenanntem oder auch Migrationshintergrund. Das muss man immer klar unterscheiden, wenn man wir sagt. Wir haben eine besondere Verantwortung. Eine dreifache. Ja, wir haben eine besondere Verantwortung jeder Form von Judenfeindlichkeit, wo immer sie auftaucht, entschieden entgegenzutreten. Ich bevorzuge den Begriff Judenfeindlichkeit vor dem Begriff Antisemitismus. Zweitens, wir haben eine besondere Verantwortung für eine gesicherte Existenz Israels als die Heimstatt der Überlebenden der Shoah. Aber wir haben eben drittens auch eine besondere Verantwortung dafür, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser nun endlich den Staat bekommen, oder zumindest die souveräne Stadt, die Selbstbestimmung, die ihnen 1947 von der UNO versprochen wurde. In diesem Dreiklang geht es nur zusammen. Ja? Sonst ist es unehrlich, wenn man nur die eine oder die erste oder nur die zweite Verantwortung betont. Und das Problem ist der deutschen Debatte, dass ganz viele von denen, die sich so als die einzigen und besten Freunde Israels gerieren, ich denke mal an Volker Beck, früher grüner Bundestagsabgeordneter meiner Geburtsstadt Köln. Ich habe ihn viele Jahre lang sehr geschätzt für alles, was er innergesellschaftlich, auch nicht zuletzt für die Homosexuellen in diesem Land erreicht hat. Aber in dieser Frage ist er entsetzlich. Er ist inzwischen der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Das sind eigentlich die ärgsten Feinde Israels und die ärgsten Feinde einer gesicherten Existenz des Staates Israels. Warum? Weil sie die selbstmörderische Politik der israelischen Regierung hier immer wieder verteidigen und rechtfertigen und jegliche noch so legitime Kritik an dieser israelischen Regierungspolitik als Antisemitismus diffamieren und versuchen, Menschen, die diese Kritik äußern, am Reden zu hindern, an Auftritten zu verhindern, zu verbieten und so weiter. So, ich hoffe, das reicht aus als Antwort.
Mit einer und dann noch ganz später nochmal dich melden.
Es geht so um den 10-Punkte-Plan, weil da gibt es ja den Begriff der Reform.
Bisschen lauter.
Ein bisschen lauter.
Also, 20-Punkte-Plan. Ja. Und den Begriff der Reform, der ja nicht ausformuliert ist.
Ja.
Man kann sich natürlich denken, was Neoliberale unter Reformen verstehen. Okay. Welche Rolle spielen denn diese immensen Gasvorkommen vor der Küste Gazas?
Also die Frage war, welche Rolle denn die immensen Gasvorkommen vor der Küste Israels und man muss hinzufügen auch der Küste Libanons und Syriens, ne, wenn man jetzt weiter die ganze Mittelmeerküste. Also für Israel wären sie natürlich interessant, sie selber zu erschließen, weil wie gesagt Israel ja oder das ganze Territorium Westbank bis Jordanland über keinerlei fossile Energien, zu Land jedenfalls, verfügt. Und deswegen wären sie interessant. Was mich gewundert hat bis heute, dass diese Frage erst jetzt oder kürzlich aufgekommen ist. Dass man, ich meine, Israel hätte längst die Möglichkeit gehabt, da es ja de facto die ganze Küste kontrolliert und nicht nur die Küste, sondern auch mindestens die 12-Meilen-Zone, aber auch darüber hinaus das Seegebiet kontrolliert, an die Bergung, an die Ausschöpfung dieser Ressourcen zu gehen. Also ich sehe noch nicht, wenn der Hintergrund der Frage ist, ob das Interesse daran, jetzt möglicherweise die gesamte palästinensische Bevölkerung zu vertreiben und den Gazastreifen zu annektieren, ob das Interesse, was dahinter steht, ist, Zugriff auf diese Rohstoffe zu bekommen. Das überzeugt mich noch nicht. Es mag so sein, aber ich will sagen nochmal, das hätte Israel auch schon vorher machen können. Und da hätte wahrscheinlich kaum ein Hahn in den westlichen Regierungen nachgekräht oder sich quergelegt, ne? Es gibt eine große Reportage, die Frage ist verstanden worden überall. Die Frage, es gibt eine große Reportage in der New York Times. Jetzt lege ich mich nicht auf das Datum fest. Ich habe die Reportage gelesen irgendwann im Juni 24 oder so. Kann man aber nachfinden, ja? Also es gibt ja Beteiligte, ne? Und es gibt ja inzwischen auch, es ist ja nicht nur ich, der diese Fragen hier stellt, dann wäre es irrelevant. Es gibt ja eine ganze Reihe, vor allem früherer, inzwischen ausgeschiedener Geheimdienstler, die diese Frage stellen und zwar sehr drängend und auch Aufklärung fordern und auch sagen, es kann nicht sein, dass die Regierung davon nichts gewusst hat. Es gibt auch ausgeschiedene Militärs, die das genauso klar sagen, die auch die Frage stellen, warum war es so, dass die israelischen Truppen entlang der Ostgrenze des Gazastreifens in dem Maße reduziert wurden in den Tagen und Wochen vorher, wie das geschehen ist. Dann gibt es eine Antwort oder Erklärmuster, der sagt, ja, die wurden gebraucht, um auf der Westbank gegen aufständische Palästinenser eingesetzt zu werden. Überzeugt mich nicht. Ich kann nur hoffen, wiederhole, dass die Zivilgesellschaft durchsetzt, dass alles, was an Dokumenten und Beweisen möglicherweise vorliegt, aber auch Personen, deren Aussagen wichtig wären, vorgeladen werden und öffentlich gemacht werden und dann in einem Untersuchungsausschuss, so würden wir sagen, des Parlaments, tatsächlich alles untersucht wird. Es gibt die Forderung, es gibt, glaube ich, auch konkret die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss der Knesset. Nur alle solche Vorstöße, auch ähnlich wie die Prozesse, die Strafverfahren, drei an der Zahl gegen Herrn Netanyahu und seine Frau, sind im Moment auf Ruhe gelegt. Ja? Findet nicht statt, immer mit der Begründung, wir sind in einem Kriegszustand und so. So, wir wählen jetzt auch nicht, sagt Zelensky in der Ukraine, solange wir im Krieg sind. Das hat ja auch eine gewisse Logik. Aber ob das auf Dauer gelingt, ich hoffe es nicht, das wegzuschieben. Ne? Ja, also was ich lese, kann ich gerne sagen, wenn man sich über diesen Konflikt und das, was seit dem 7. Oktober gelaufen ist, aber auch schon vorher, wirklich gut informieren will, dann muss man, ich sage nochmal, eine jüdisch-israelische Zeitung lesen, den Haaretz. Und zwar da nicht nur den hier auch bekannten Kolumnisten Levy, sondern auch viele andere. Das tue ich seit vielen Jahren. Den kann man übrigens auch für sehr wenig Geld am Internet beziehen, wenn man das will. Ich ziehe immer noch die Print-Formate vor. Auch die New York Times, die ist da manchmal sehr gut, die habe ich. Dann lese ich, das habe ich erwähnt, das rein internetbasierte Magazin plus 972 Magazin. 972 ist die internationale Telefonvorwahl, sowohl für Israel wie für die besetzten Gebiete. Das sind israelisch-jüdische Journalisten, Kolleginnen und Palästinensische, die gibt es jetzt seit etwa 15, 20 Jahren. Da erfährt man sehr viel. Dann habe ich eine Reihe von direkten Kontakten nach wie vor in die Region, Menschen, mit denen ich reden kann. Dann lese ich die Le Monde Diplomatique. Dann lese ich eine Reihe deutscher Zeitungen, wo allerdings nicht so viel zu finden ist. Sehr unterschiedlich, sage ich mal. Ist unterschiedlich. Ich lese die Taz, ich lese den Freitag, ich lese, was wollen wir noch alles wissen? Ich lese die Zürcher Wochenzeitung, die sehr gut ist, die WOTS, wenn Sie die kennen. Ich lese den Guardian, den britischen Guardian. Und ja, zunächst mal. Also ich habe ja zitiert einige der Umfragen. Ich empfehle nochmal den Artikel zu lesen von der Kollegin aus der Le Monde Diplomatique, September-Ausgabe. Die fragt auch das und ich habe es an dem Beispiel der Frage nach Hunger ob das denn der Preis sei, der akzeptabel sei, dass Kinder verhungern im Gazastreifen. Und da gab es eben erschreckende hohe Anzahl, die sagen, das ist halt der Preis für sowas. Das ist eine Teilantwort auf die Frage. Also die zivilen Opfer unter der palästinensischen Seite waren für die allerwenigsten, auch die hier demonstriert haben, nicht das Motiv, sondern das Motiv war, dass die eigenen Geiseln, die Familienangehörigen zurückkommen. Kann man alles verstehen, aber das ist die Sachlage. Ich empfehle, den Artikel zu lesen, der beantwortet diese Fragen sehr detailliert. Ich kann ihn auch gerne jetzt mal eben...
Den Namen nochmal.
Bitte? Die Autorin ist Dahlia, also D-A-H-L-I-A und der Nachname ist Scheindlin, S-C-H-E-I-N-D-L-I-N, Scheindlin. Und die ist Meinungsforscherin und Kolumnistin beim Haaretz. Und der Artikel hat die Überschrift Konsens gegen Palästina in der deutschen Ausgabe. Er steht auch in der französischen Ausgabe, wer das lieber liest, auch in der englischen Ausgabe. Es haben ihn alle Sprachausgaben der Le Monde Diplomatique übernommen. Überhaupt nicht. Ganz kurze Antwort, überhaupt nicht. Und die offizielle Begründung, die ja gegeben wurde, ist also nicht zu kompliziert, das wäre zu einfach, sondern aus Sicherheitsgründen. Komplizierte Überprüfungen, ob da nicht Hamas-Verbrecher unter den Kindern sind, die dann ja vielleicht, ja, natürlich, das heißt es ganz konkret. Das heißt es ganz konkret, was dahinter steckt, hat das Auswärtige Amt ja auch in seiner Antwort auf die Bitte der Bürgermeister gegeben. Es ist ein absoluter Skandal. Die deutsch-israelische Gesellschaft hat vor 3 Tagen sich hingestellt und hat gesagt, wir schließen uns dieser Initiative der Bürgermeister an und wollen jetzt gerne traumatisierte israelische, jüdisch-israelische Kinder nach Deutschland bringen. Jetzt nicht unbedingt in Krankenhäuser, weil die nicht verletzt sind, aber traumatisiert, dass die hier 2-3 Wochen Urlaub machen können und so weiter. Das ist natürlich ganz besonders zynisch, weil die israelische deutsche-israelische Gesellschaft auf der anderen Seite diese Initiative der Bürgermeister für palästinensische Kinder abgelehnt hat. Es gibt, man muss fairerweise sagen, es gibt 1, 2, 3 Orte, Hannover gehörte wohl dazu, wo es eine Kooperation gibt, einmal der deutsch-palästinensischen Gesellschaft und auch mit der jüdischen Gemeinde. Ob die deutsch-israelische Gesellschaft da mit bei ist, weiß ich nicht. Also ich will das nochmal erweitern. Ich habe schon vor dem 7. Oktober lange gesagt oder festgestellt, es gibt keinen Konflikt auf der Welt. Es gibt keinen Konflikt auf der Welt, der in so vielen Teilen der Welt, vor allem in der Region, die wir pauschal den globalen Süden nennen, so viel Aufmerksamkeit, Interesse und dann auch Empathie für die Opfer erzeugt, wie dieser Konflikt. Das ist mindestens seit den 70er Jahren der Fall. Und das Verhalten der westlichen Regierung, die ja nun am liebsten die Menschenrechte anderen predigen, wird als unglaublicher Doppelstandard, als selektive Anwendung der völkerrechtlich verbindlichen universellen Normen wahrgenommen, wie in keinem anderen Konflikt. Ich glaube, das Verhalten, das tosende Schweigen auch der deutschen Regierung zu dem, was im Gazastreifen passiert ist und anderer oder die aktive Unterstützung dieses genozidalen Krieges politisch durch Waffen, hat die Glaubwürdigkeit westlicher Regierung und westlicher Politik in weiten Teilen unserer Welt auf eine Weise beschädigt. Das werden wir in 20, 30 Jahren nicht reparieren können. Das hat bleibende Folgen. Und wie gesagt, um gar nicht missverstanden zu werden, ich bin jemand, der die universell vereinbarten Menschenrechts- und Völkerrechtsnormen, wie sie zwischen 45 und 48 entstanden sind, vor dem Hintergrund der Shoah, des Zweiten Weltkriegs mit 60 Millionen Toten und des Faschismus, hat es ja diesen zivilisatorischen Fortschritt gegeben. UNO-Charta, erstmalige zwischenstaatliche Kriegsverbot, und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, wo zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte individuelle Menschenrechte überhaupt mal definiert wurden und dann als universell gültig vereinbart wurden. Das ist ein ungeheurer Fortschritt. Leider bedurfte es erst dieser Verbrechen vorher. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt, das als westliche Werte zu bezeichnen. Und diesen Fehler sollten wir auch nicht tun. Es sind universelle Werte, die für alle Menschen dieser Erde gelten. Und dass westliche Regierungen sie besonders gerne anderen gegenüber predigen und sie dann selber in dem Maße verletzen, also der Irakkrieg von USA und Großbritannien war auch ein solcher Punkt, der die Glaubwürdigkeit massiv beschädigt hat. Die Foltergefängnisse in Afghanistan, im Irak, Abu Ghraib, wenn ich das alles noch mal erinnern darf, was so in den letzten 20 Jahren auch im Rahmen des sogenannten Krieges gegen den Terrorismus alles für Verbrechen verübt wurden. Da hat die Glaubwürdigkeit schon sehr gelitten und jetzt noch mal ganz massiv. Ne? Also ich rede ja viel mit Menschen aus vielen Ländern des Südens und da spürst du, wie sehr sie davon betroffen sind. Auch in den arabischen Staaten, nicht unbedingt die Regierung, aber in den Bevölkerungen ist die Empathie ganz stark. Und deswegen kann sie auch das saudische Regime, was natürlich auch ein menschenfeindliches Regime ist, nicht leisten, jetzt mit Israel ein Abrahamsabkommen abzuschließen. Das würde einen Sturm der Entrüstung in der eigenen Bevölkerung hervorrufen. Also es ist überhaupt nicht entschuldbar. Ich sehe das genauso wie Sie. Man kann versuchen zu erklären, warum es so ist, warum es dazu gekommen ist. Die Hintergrundfolie ist natürlich das, was wir vorhin schon gesagt haben über die allgemeine Debatte zu diesem Konflikt in Deutschland. Immer mit dem historischen Hintergrund. So, wie gesagt, keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung. Das muss man sehen. Und das Zweite, wenn ich mir angucke, die deutschen Journalisten und Journalistinnen, Korrespondentinnen, die alle sitzen in Jerusalem oder Tel Aviv. Ist auch schon ein Problem, dass sie in Jerusalem sitzen, damit de facto die völkerrechtswidrige Behauptung, dass Jerusalem die Hauptstadt sei, anerkennen. Ne? Das muss man auch noch mal dran erinnern. In den arabischen Nachbarländern gibt es sehr viel weniger. Das ist schon mal ein Gefälle. Im Gazastreifen gab es aus bekannten Gründen überhaupt keine internationalen Journalisten. Ne? So. Wegen der israelischen Zensur. Das verschärft natürlich das Gefälle und führt dann dazu, dass die IDF, also die Israeli Defense Forces, wie sie fälschlicherweise heißen, Presseerklärungen als offiziell, einzige offizielle Quelle genommen werden. Und das, was die Gesundheitsbehörde, die nun mal von der Hamas im Wesentlichen natürlich betrieben wurde, so war es. Die Hamas, muss man auch noch mal dran erinnern. Ohne irgendwas zu beschönigen. Die Hamas hat 2007 die Wahlen gewonnen. Und das waren auch nach Aussagen der internationalen Beobachterinnen, die da waren, faire Wahlen. Und als sie die Wahlen gewonnen haben, haben alle westlichen Regierungen, angefangen von Frau Merkel, gesagt, nö, Pustekuchen, erkennen wir nicht an. Ne? So. Also, dass die Hamas die Gesundheitsbehörde kontrolliert und auch andere Behörden, war eine zwangsläufige Entwicklung der politischen Macht, die sie dort entwickelt hat. Aber hier pauschal zu sagen, das ist es ja, jedes Mal, wenn man dann die Zahlen zitiert hat, zu sagen, aber sie kommen von der Hamas-Gesundheitsbehörde und deswegen können wir das nicht überprüfen, kann man ja machen. Aber da muss man dasselbe sagen, auch nach jedem Zitat, wenn man die öffentlichen Presseerklärungen der israelischen Militärs erklärt, dann wäre es ne, so. Und das ist fatal. Ja. Und die deutschen Medien, also was soll ich Ihnen sagen? Wir haben gerade unter den mit wenigen Ausnahmen, ich könnte die Ausnahmen nennen, es gab einen Kollegen für die öffentlichen Hörfunk, WDR-Kollege, der hat lange Zeit in Amman gesessen. Der Marcel Pott, ne, aus Köln, ist jetzt pensioniert, ist nicht mehr. Da gab es dann eine andere Berichterstattung. Da gab es auch Konflikte innerhalb der ARD. Ich weiß ganz sehr genau, wovon ich rede. Mir fällt auf, um mal ein bisschen was Positives zu sagen, die eine junge Kollegin, die ich selber nicht kenne, die im ARD-Fernsehen im Moment aus Israel berichtet. Wie heißt sie? Von hat sie, Sophie oder so? Also ich finde, die bemüht sich und das merkt man. Das merkt man auch, ja, dass sie immer. Du hast ja, ich habe das ja selber viel gemacht, Fernsehen, Rundfunk. Ist immer ein sehr beengten Zeitpunkt. Das wird immer kürzer. Und ich merke immer noch, wie sie es schafft, dann eben auch Informationen reinzubringen. Sie versucht zu vermeiden, dass es rüberkommt als ihre eigene Bewertung. Sie macht das handwerklich ganz gut, finde ich. Aber sie bringt die Informationen rein, ne? Die ein bisschen dagegen spricht, was offiziell die israelische Seite sagt. Da habe ich schon sehr viel Schlechteres erlebt, muss ich auch sagen. Ne? Keine Beruhigung, aber... Also ich würde gerne noch mal ein bisschen differenzieren, dass wir und ich würde gerne differenzieren, die politische Klasse, wenn ich den Begriff mal benutzen darf, damit meine ich die Gewählten in Berlin, die im Parlament, Regierung sitzen, aber auch Teile der Medien, die ja zu der politischen Klasse gehören, offizielle Institutionen. Das ist das eine. Aber was ich wahrnehme in der allgemeinen Bevölkerung, ist was ganz anderes. Ich würde sogar die These wagen, wir haben eine Riesenkluft dazwischen, wie ganz viele Menschen in unserem Land diesen Konflikt wahrnehmen. Und das, was die politische Klasse dazu sagt und wie sie dazu handelt. Ich glaube, der Konflikt, wir hatten ihn in Afghanistan-Zeiten auch zeitweise, wo der Bundestag das Mandat für den Einsatz der Bundeswehr immer mehr verschärft hat über Jahre. Und in der Bevölkerung gab es regelmäßig Umfragen, die sagten, 2/3 bis 3/4 der Deutschen lehnen diesen Bundeswehreinsatz ab. Da hatten wir eine ähnliche Kluft. Und das Gefährliche ist in dieser Situation, dass wenn die Menschen dann auf der einen Seite, da gebe ich dir völlig recht, durchaus mitkriegen, was da läuft in Gaza, das kann man ja mitkriegen. Und wenn man es nicht durch die Zeitung, im Internet, gibt es genug Quellen. Und dann hören, wie Herr Merz redet. Ne, die haben die Drecksarbeit für uns gemacht. Oder Wadepool. Dann schleicht sich bei vielen der Verdacht ein. Na, da sitzen doch irgendwo die Juden bei uns und ziehen die Strippen und sind dahinter, ne? Dem muss man natürlich sofort widersprechen. Aber das ist das Gefährliche dran. Diese Diskrepanz ist natürlich vor dem Hintergrund dieser polarisierten Situation jetzt vor Ort, also im Gaza, gibt es auch bei uns die Polarisierung. Wobei man ganz klar sehen muss, es gibt eine gezielte Kampagne. Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, das habe ich gemacht. Ich empfehle jetzt an der Stelle ganz eitel, ich habe einen Vortrag gehalten am 7. November 2018 in der Uni in München. Da hat mich ein Professor eingeladen, der von dem Institut für Kommunikationswissenschaften hat gesagt, wir machen eine Vorlesungsreihe zu 6 Konflikten auf der Welt, aber nicht unbedingt der Konflikt selber, sondern die Metaebene, wie darüber geredet wird, in der Öffentlichkeit, in den Medien. Und das Thema, was mir gegeben wurde, war Israel, Palästina und die Grenzen des Sagbaren. Ich habe sowas noch nie vorher erlebt. Es gab im Vorfeld eine massive Kampagne, organisiert gegen mich als Person, Verleumdung, versucht, den Rektor der Uni zu zwingen, das abzusagen. Herr Schuster hat interveniert, der Zentralratsvorsitzende Felix Klein, der sogenannte Antisemitismusbeauftragte. Die jüdischen Studentenorganisationen, es hat stattgefunden, Riesengeschichte, 500 Leute, ist voll im Internet. Da habe ich diese Kampagne am Anfang mal dezidiert beschrieben. Eine Kampagne, die spätestens seit Mitte der 70er Jahre läuft, mit Geld, mit Strategiepapieren, inzwischen heißt das Ministerium für besondere strategische Angelegenheiten, um hier die Meinung zu manipulieren, die Einstellungen. Ich habe alle Fakten auf den Tisch gelegt, wo das Geld herkommt, kann man ja alles wissen, wer hier die Akteure sind, mit Namen genannt, den Volker Beck und so weiter. Wir haben da natürlich auch über den Konflikt geredet. Ich habe die Frage diskutiert, kann man, muss man, soll man Apartheid sagen? Ich habe BDS diskutiert, auch kritisch und so weiter und so weiter. Es war ein Sturm der Entrüstung. Also es ist nach wie vor spannend. Und diese Kampagne, die läuft und die läuft auch in Bereichen, die sich als politisch Linke verstehen bei uns. Die sind die sogenannten Antideutschen. Mit dem Begriff können wahrscheinlich die meisten ja nichts mehr anfangen. Das sind überwiegend junge Leute gewesen, die Anfang der 90er Jahre, als wir den zweiten Golfkrieg hatten, der erste Golfkrieg war Iran, Irak in den 80er Jahren, der zweite Golfkrieg war, nachdem Saddam Hussein, der irakische Herrscher, Kuwait besetzt hatte im August 90, Und dann die Sorge war, der greift jetzt Israel an und so weiter und so weiter. Und dann gab es ja den Golfkrieg ab Januar 91, vor allem von den Amerikanern, um die irakischen Besatzungstruppen zu vertreiben. Und in dieser Phase gab es bei uns große Diskussionen, sollen wir jetzt Israel mit Waffen unterstützen, mit Patriot-Abwehrwaffen gegen befürchtete irakische Raketen und so weiter. Und in dieser Phase haben viele in der Friedensbewegung sich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen, nicht einige. Und da entstanden die Antideutschen. Das waren Leute, die bereits mit der deutschen Vereinigung die Sorge hatten, jetzt entsteht hier wieder ein übermächtiges Deutschland. Ist ja nicht ganz unbegründet gewesen. Aber die haben die Schlussfolgerung daraus gezogen, die einzige Garantie dagegen ist ein starkes Bündnis mit den USA und mit Israel. Und die sind damals schon so weit gegangen, jetzt sind wir im Frühsommer 91, der Friedensbewegung vorzuwerfen, ihr wollt ja nur das unvollendete Werk der Nazis vollenden, also alle Juden vernichten. So ging das damals los. Und diese Antideutschen, es gibt Bücher drüber, da kann man genau lesen auch, wo die herkommen, haben sehr erfolgreich in den letzten 20 Jahren Jugendorganisationen infiltriert. Grüne, Gewerkschaftsjugend, Jusos. In München gibt es ein sogenanntes linkes Bündnis gegen Antisemitismus. Kann man sich angucken. Wer steckt dahinter? Die Jusos, die Gewerkschaftsjugend, die Grüne Jugend und die noch eine Parteijugend. Das sind alles Gründungen, wo die Antideutschen mitgewirkt haben. Die treten heute nicht mehr unter dem Namen Antideutsche auf, aber die Saat ist aufgegangen. Auch an ganz vielen Asten, also Studentenfachschaften unserer Unis, haben sie einen erheblichen Einfluss. Und die organisieren diese Kampagne mit. Und die sind auch jetzt wieder dabei. Ich kenne ja zum Teil Gesichter und Namen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, sage ich jetzt, da ich die Demos in Berlin natürlich auch alle gesehen habe, in der Solidaritätsszene jetzt mit den Palästinensern auch fragwürdige Personen und auch Äußerungen. Ja, es gab Menschen, die sich voll solidarisiert haben mit dem, was die Hamas da gemacht hat. Die gab es auch. Aber die Reaktion darauf, jetzt die gesamte Palästina-Solidaritätsszene im Bausch und Bogen als pro-Hamas zu verurteilen und mit polizeilichen und anderen Repressionsmitteln dagegen vorzugehen, das passiert ja im Moment. Und das wird ja auch medial kaum kritisch gesehen. Das ist eben die andere Seite, ne?
Danke.
Ja, also es gibt keine eindimensionale Antwort. Da kommt einiges zusammen. Das Erste, ja, es ist so. Also ich habe vorhin gesagt, dass nach meiner Wahrnehmung in der Bevölkerung die Wahrnehmung dieses Konfliktes und auch der Opferseite sehr viel stärker ausgeprägt ist als bei den politisch Handelnden. Da bleibe ich auch bei. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Leute auch gleich aktiv werden. Ne? Das ist nicht automatisch so der Fall. Das könnte man auch an anderen Beispielen zeigen. Aber es kommt erschwerend hinzu, ganz viele Menschen, nicht unbedingt aus bösem Willen oder aus eigenen rassistischen Voreinstellungen, haben die Wahrnehmung, dass die Palästinenser, wenn sie denn überhaupt religiös sind, mehrheitlich oder gar ausschließlich Muslime sind. Das ist eine Fehlwahrnehmung, die grassiert schon sehr, sehr lange. Der kann man immer wieder widersprechen und darauf hinweisen, es gibt viele Christen und Christinnen und so weiter, ist Ihnen ja alles besser noch bekannt. Aber das ist eine Wahrnehmung. Das Zweite ist, wir haben ja in anderen europäischen Ländern Riesendemonstrationen gehabt. Ja? London, ja. Irland, dem kleinen Irland, Holland und so weiter. Was ist der Unterschied, dass auch fällt mir schon unabhängig von diesem Konflikt seit 40 Jahren auf, wenn hier in London oder in Paris oder in anderen Städten sind. Dort, oder ich fange mal so an, wir haben Deutschland, unsere Kolonien, zum Glück, muss man auch sagen, bereits im Ergebnis des verlorenen Ersten Weltkrieges verloren. Ja? So. In England und Frankreich mussten sie aufgeben unter sanftem Druck der übermächtigen USA 1945 und haben dann in der Folge ihre Kolonialreiche allmählich abgewickelt. Da sind sehr viel mehr Menschen aus diesen ehemaligen Kolonien dann in die sogenannten Mutterländer gezogen. Ja? Das ganze Straßenbild in französischen oder in, ist klar, 7,5 Millionen Nordafrikaner allein, England, Inder, Pakistanis und so weiter, das ist viel normaler, in Anführungszeichen, dass da Menschen rumlaufen, die nicht alle typisch weiß sind. Ne? Und bei uns haben wir das nicht gehabt. Die Fremden, in Anführungszeichen, die zu uns gekommen sind ab den 60er Jahren, waren fast alles auch weiße Europäer, ne? Aus den sogenannten Gastarbeiter. Türken waren ein bisschen anders. Da ging aber das Problem schon wieder los, weil dann gleich wieder die Identifizierung mit Muslimen war, die angeblich nicht zu Europa passen. Es gibt tiefe rassistische Einstellungen. Wenn Helmut Kohl als Bundeskanzler in einem vertraulichen Gespräch unter vier Augen gesagt hat, die Türkei gehört nicht nach Europa und kann deswegen auch nicht in die EU, weil Europa ist ein christliches Projekt. Ne? Dann hat das nicht nur Herr Kohl gesagt, sondern zu fühlen, es sind ganz viele sozialisiert worden bei uns. Das ist so. Ne? Ich meine das überhaupt nicht entschuldigen. Das muss man, das erkläre ich mir zum Teil dann. Was mit dem 11. September passiert ist, 2001, in den Köpfen und Herzen ganz vielen Menschen hier und bis heute fortwirkt, die also seitdem so bezeichneten islamistisch gerechtfertigten Terroranschläge, das ist ja nicht vorbei. Mit jeder Messerattacke, die hier irgendwo passiert, kommt das ja wieder hoch, ganz egal, wer nun tatsächlich der Täter war. Und wenn es jemand war, der ein bisschen anders, ein bisschen dunkler aussah, bestärkt das immer wieder diese Vorurteile. Und wenn ihr jetzt mitkriegt, wie viel Unterstützung Herr Merz für seine schändliche Äußerung über das Stadtbild dann doch jetzt wieder bekommt, ja? Es sind eben leider nicht nur die Töchter, die jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir sind, sondern es sind auch andere. Ne? Es gibt ja Umfragen. Ich erkläre das nur. Also, und das wirkt sich natürlich auch hier aus, auf diesen Konflikt. Und Russland, letzter Satz, oder Russlands Überfall auf die Ukraine, ist ja mit großem Erfolg, auch fälschlicherweise, von der politischen Klasse und weiten Teilen der Medien als das erste Mal, dass in Europa seit 1990 militärische Gewalt angewendet worden sei, um Grenzen zu verändern. Das stimmt einfach nicht. Was die NATO 1999 gemacht hat mit dem Luftkrieg gegen Serbien und der nachfolgenden Abspaltung des Kosovo, das war das erste Mal. Wobei ich jetzt nicht diese beiden Kriege in ihrer Zeit, in ihrer Dimension, ihren Zielen miteinander vergleichen will. Aber es war das erste Mal, dass mit militärischer Gewalt hier Grenzen verändert wurden. So, aber das ist sofort die Losung gewesen und das Bedrohungsbild, was aufgebaut wurde, jetzt noch viel stärker, dass wenn Putin in der Ukraine fertig ist, er dann auch uns angreift, was ich für Quatsch halte mit Verlaub, bei aller scharfen Verurteilung des Krieges gegen die Ukraine, aber das ist unser Thema nicht. Deswegen sind mehr Menschen ursprünglich auf die Straße gegangen, ja jetzt auch schon lange nicht mehr, gegen diesen Krieg, das war in den ersten Tagen so, am 27. Februar, aber seitdem ja auch nicht mehr. Auch da haben sich die Stimmungen in der Bevölkerung doch sehr ausdifferenziert. Das ist aber nicht das Thema heute Abend. Also ein paar Versuche der Erklärung, warum das so ist, was Sie beschrieben haben. Macht es nicht besser für Sie, aber... Also ich sehe das mit derselben Besorgnis wie Sie, auch wenn ich es nicht so direkt erlebt habe, wie Sie es jetzt beschrieben haben. Aber ich kann Ihnen als Antwort oder als Erklärung eigentlich nichts Neues bieten, als das, was ich schon versucht habe zu sagen. Ich habe vorhin gesagt, es ist eine völlig paranoide Diskussionslage bei uns in Deutschland. Und dazu gehört eben diese Reaktionen, sowas wie Free Palestine sofort als einen Antisemitismusvorfall wahrzunehmen und den sogenannten, ich sage immer sogenannten Antisemitismusbeauftragten zu informieren, nur einzuschalten. Das ist ja dasselbe Muster, was auch im Kulturbereich jetzt mit der Selbstzensur, die überall stattfindet, stattfindet. Ich sehe das mit, ich habe es am eigenen Leib erlebt, ich habe x Gerichtsverfahren seit dieser Rede da in München gehabt, versuche meine Auftritte zu verhindern und weiß genau, wovon Sie reden. Ich jammer nicht darüber. Man muss dagegen trotzdem standhaft anreden und die Leute nicht damit wegkommen lassen. Also das sagt sich jetzt vielleicht, aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Also ich wäre nicht hier heute Abend, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass es uns noch gemeinsam gelingt, diese sehr aktuellen Krisen zu einem möglichst guten Ende zu bringen und diese Welt gerechter und besser für uns alle zu gestalten. Vor allem für diejenigen, die nun seit Jahrzehnten Opfer waren, Benachteiligten waren. Also wenn ich das nicht glauben würde, ich wüsste, ich bin jetzt 71 und viele schöne Dinge, die ich aufgeschoben habe die letzten Jahrzehnte, die ich machen könnte. Also das ist nicht mein Problem. Da sind wir alle miteinander mitverantwortlich, wo immer wir sind. Das ist gar nicht die große Politik, sondern was wir... Aber die Widerständigkeit, in solchen Situationen dann nicht klein beizugeben, sondern einzufordern, dass das öffentlich diskutiert wird dann, meinetwegen an der Schule oder was der geeignete Rahmen ist, das nicht einfach hinzunehmen, fatalistisch, das ist ganz wichtig, ne? Zu dem Gesundheitszustand. Ich habe vorhin schon gesagt, einige sind nachweislich gefoltert worden. Das konnte man schon feststellen. Es gibt viele Klagen über unmenschliche Behandlungen. Und das Interessante ist, die israelische Regierung hat heute Nachmittag gerade dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz den Zugang zu weiteren 1000, die nach wie vor inhaftiert sind, verweigert. Das ist auch wiederum ein klarer Verstoß der israelischen Regierung gegen die Genfer Konventionen, die Israel alle ratifiziert hat, die ja ausdrücklich vorsehen, dass dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zu jeder Zeit der Zugang zu Inhaftierten, seien es jetzt Kriegsgefangene oder andere, gewährt werden müssen. Deswegen können wir nur befürchten, kann es jetzt nicht belegen, dass auch die da jetzt noch inhaftiert sind, unter zumindest menschenunwürdigen Haftbedingungen leben und möglicherweise eben auch gefoltert wurden. Ne? Es gibt die Toten, die zurückgegeben wurden, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Die israelische Seite hat, glaube ich, auch 200 Leichen übergeben und die sind fast ausschließlich, weisen sie Fesselspuren auf und Genickschuss. Also ich kann das überhaupt nicht ausschließen, dass das in 20 Jahren der Fall sein wird. Ich habe vorhin bewusst gesagt, als ich über die Deutsche was unsere Haltung sein sollte, ich habe von einer selbstzerstörerischen Politik der israelischen Regierung geredet. Das sah ich schon lange und die ist immer selbstzerstörerischer geworden in den 20, 25 Jahren, in denen Netanyahu jetzt das Sagen hat. Mit all den Komponenten, die du auch genannt hast, bin dir dankbar, dass du darauf hingewiesen hast, wie viele Zehntausende Israelis, jüdische Israelis das Land inzwischen verlassen haben. Allein in Berlin haben wir etwa 20.000, die gesagt haben, wir halten es nicht mehr aus und leben in Berlin. Ja, es ist durchaus möglich, dass das das Ergebnis sein wird. Ich kann das nicht ausschließen. Also ich habe es wahrgenommen, mich hat es deswegen nicht überrascht. Ich in den 90er Jahren, als wir die Kriege bei uns in Jugoslawien hatten und die bosnischen Muslime ja klar die Hauptopfer waren, hat es in diesen großen muslimischen Ländern, das ist Indonesien an erster Stelle und Malaysia an zweiter Stelle, also die größten muslimischen Bevölkerung, ein Rieseninteresse gegeben. Ich bin selber eingeladen, damals mit dem muslimischen Präsidenten von Bosnien vor dem malaysischen Parlament zu reden über diesen Krieg hier in Europa. Und das ist jetzt ähnlich mit Blick auf die Palästinenser auch so und noch stärker. Wobei nach allem, was ich auch gehört habe, Donald Trump hat das Thema auch angesprochen, weil Donald Trump sucht ziemlich händeringend nach Finanziers und Investoren für seinen großartigen Plan. Und die Saudis haben eben, ich wiederhole, ziemlich deutlich gemacht, wir bezahlen das nicht. Und Israel ist ja offensichtlich auch nicht bereit, in Form von Wiedergutmachung irgendwie relevante Gelder reinzustecken. Also auch Donald Trump hatte das Interesse, hier ganz handfest auch finanzielle Zusagen zu bekommen, aber auch politische Unterstützung, weil er nun doch mit diesem Plan, den er vorgelegt hat, ein gutes Stück an Prestige verbunden hat und Erwartungen geschürt hat, dass das jetzt auch funktioniert. Und dann kriegt er ja vielleicht dafür tatsächlich irgendwann den Friedensnobelpreis. Also das spielt alles mit einer Rolle. Aber nein, es ist richtig, nicht nur in den muslimischen Staaten Asiens, auch anderswo, in den nicht-muslimischen, ist eine riesen Aufmerksamkeit für diesen Konflikt, eine breite Berichterstattung in den Medien, auch in der Bevölkerung. Ich habe damals in dem Hotel in Kuala Lumpur mit der Reinemachfrau, die mein Hotelzimmer reinigte, 2 Stunden lang über den Jugoslawien-Konflikt geredet bei einer Tasse Kaffee. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Und die war gut informiert, die Frau. Ne? Wir haben uns dann auch so bitte?
Ich habe den Müllausfall bezahlt.
Das habe ich, ja. Ich habe den Kaffee bezahlt. Ja.
Gut, vielleicht, Herr Volker, zum Schluss, und dann habe ich noch ein paar Ansagen.
Ich habe noch eine.
Also den Fall gibt es. Es gibt ein Ermittlungsverfahren. Es geht, glaube ich, auch im Moment noch um die Auslieferung. Ob die stattfindet, ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Da wird es politische Erwägungen geben. Man wird es möglicherweise mit irgendwelchen juristischen Begründungen nicht tun. Aber ich sage, es ist nicht der erste Fall, wo deutsche Staatsbürger in fremden Armeen oder anderen militärischen, müssen nicht unbedingt staatliche Armeen gewesen sein, mitgemacht haben. Also da gab es in der Vergangenheit auch schon Fälle von Söldnertum. Wie weit die konsequent verfolgt wurden, müsste ich jetzt nachgucken. Aber dieser Fall ist möglicherweise nicht der einzige, das wissen wir nicht. Das ist die Frage, mich interessiert, ist das wirklich nur ein Einzelfall oder gibt es mehr? Gibt es möglicherweise auch, füge ich hinzu, Deutsche unter den Siedlern in der Westbank, also deutsche Staatsbürger, die vielleicht anstreben, dann die israelische Staatsbürgerschaft zu bekommen, das kann sein, wäre auch mal zu untersuchen. Mehr kann ich dazu jetzt seriöserweise nicht sagen.
Gut, danke.
Danke.